Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 287. Und Philipp, heute ist der 1. Mai.
Ja.
Das heißt,
der Tag Monat der Arbeit.
Genau. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Und der April ist demzufolge auch vorbei. Das heißt, wir schauen mal auf die Entwicklungen in unseren Portfolios. Und Philipp, was erwartet die Leute heute noch?
Wir haben heute spannende Themen mit dabei. Die Woche haben wir auf Instagram gefragt, lieber Marcel, was ist eine Branche, wo ihr gerne mal eine Investmentidee haben wollen würdet? Und ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir eine kleine Rubrik, die Branche der Woche. Und ich habe jetzt dazu, zu der Branche, die jeder kennt, jeder nutzt, auch eine spannende Idee, die mal nicht immer hier jede Woche erwähnt wird. Dann gab es diese Woche eine gelieferte Übernahme, mehr dazu später, ein 10x der Woche. Und da war ja das spannende Thema bei uns in der WhatsApp-Gruppe, Marcel. Ich hatte es gerade aufgeschrieben, dass ich es als 10x der Woche haben möchte. Und dann schreibst du hier, könnte man mal machen, ist hier eine geile Aktie. Also entweder ihr kommt in unsere WhatsApp-Gruppe für 4 Euro im Monat. Das ist zwar nicht kostenlos, aber es ist trotzdem nicht umsonst. Aber dann wüsstet ihr schon, welcher der 10x der Woche ist für mich. Dann sprechen wir über Top und Flop der Woche. Der Stefan von der Consorsbank, unser heutiger Werbepartner, ist auch mit dabei. Und dann hast du es schon gesagt, Depotrückblick. Und dazu haben wir, weil ja die Beta-Folge so gut angekommen ist, jetzt uns überlegt, jede Woche bringen wir ein kleines Update zu dieser Liste. Also es lohnt sich, am Ende dran zu bleiben. Wenn wir euch keine 4 Euro im Monat wert sind, ist das auch okay. Dann möchten wir euch aber nichtsdestotrotz bitten um 5 Sterne bei Spotify, bei iTunes, weil das hilft uns enorm, dass dieser Podcast hier weiter wächst und noch mehr Menschen ja erreichen kann. Marcel, was erwartet denn unsere Community von dir heute?
Ja, Zahlen, Quartalszahlen, es gab eine Flut. Aber ich habe tatsächlich nur 2 rausgepickt, die ich als besonders gut fand. Und dann gab es noch eine spannende Kooperation, die ich hier natürlich auch nochmal mit dir besprechen möchte, sowie eine Zuschauerfrage, dass eine Aktie doch immer nach den Quartalszahlen federn lässt und das kann doch nicht wahr sein. Also würde ich sagen, Philipp, geht's direkt los, oder? Quartalszahlen. Und da, lieber Philipp, habe ich mich...
Warte mal, ich die Folie noch nicht auf.
So. Ja, starten wir mit den Quartalszahlen. Ich habe heute nur 2 mitgebracht, nicht weil ich faul bin, sondern weil ich natürlich schon viel versprochen habe und auch in der WhatsApp-Gruppe natürlich da sehr viele Themen dabei waren. Aber klar, neben den Big Techs, die hat ja jeder gelesen, ne? Also Microsoft toll, Meta toll, alles wirklich sehr, sehr gute Zahlen und auch stark für KI-Sektor und Co. Aber ich habe mich mal um CAT gekümmert. Philipp, CAT, also Caterpillar, ein Unternehmen aus der Baubranche, jeder kennt, glaube ich, die Produkte, ne? Sie verleihen, verkaufen teilweise natürlich auch ihre Bagger und ihre Baumaschinen und was auch immer alles mit dabei ist. Und dass sie natürlich zur großen Gruppe der Zykliker gehören, ist natürlich kein Geheimnis. Aber trotzdem muss man sagen, die Quartalszahlen zeigen auch so eine gewisse Zyklik, ne, dass man auch im Gewinn nicht ganz die Analystenerwartungen geschlagen hat, aber auch nicht im Umsatz konnte man auch ein bisschen oder musste man auch federn lassen. Aber man hat trotzdem ein organisches Auftragswachstum von 5 Milliarden Dollar bekommen und das ist schon doch sehr beachtlich für das Unternehmen. Und insgesamt sitzt das Unternehmen auf einem Auftragsbestand von 35 Milliarden Dollar. Philipp, das ist die Hälfte des Jahresumsatzes in den Backlogs, das ist wirklich stark. Und die Aufträge kommen vor allen Dingen aus den Bereichen der Energie- und Transportbranche. Und das ist doch eben insofern interessant, weil man eben sieht, dass sehr viele bauen. Trotz der, ich sag mal, generell sehr viele Baustellen da sind, aber der Staat jetzt hier nicht mehr unbedingt das Hauptthema ist. Also in den USA ist ja auch immer recht viel mit Investitionen, auch weltweit, aber vor allen Dingen eben Energie und Transport. Das heißt, es wird sehr viel investiert und klar, es ist natürlich so, dass sie ihre beschränkten Möglichkeiten an Beständen jetzt auch nicht, ich sag mal, skalieren können ins Unendliche, aber ich finde, es ist zumindest für die Zyklik eine gewisse Sicherheit, wenn man sieht, wie hoch dieser Auftragsbestand ist. Dennoch, die anderen Segmente wachsen auch sehr stark, also die Nachfrage bleibt hierhingehend auch recht groß. Und aktuell, also der Grund für den Rückgang dieses Mal waren geringere Händlerbestände, also man hat nicht ganz so viel da gehabt tatsächlich, um die Nachfrage zu decken. Und deswegen gab es einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Management, trotz der Zölle optimistisch, kann es sogar beziffern, was die Kosten werden in etwa und was dem Unternehmen dadurch blüht. Aber das ist auch, ich sag mal, okay und ich sag mal auch verkraftbar in dem Falle. Und deswegen sieht zwar das Jahr jetzt nicht wahnsinnig wachstumsreich aus, aber für das ganze Thema Zölle, Unsicherheiten, nach wie vor recht hohe Zinsen in den USA und natürlich auch die jeweiligen Anleihenentwicklungen, ja, werden die Umsätze zwar leicht rückläufig bis stagnierend sein in dem Umfeld, aber wie gesagt, recht positiv trotzdem. Insgesamt ist es ein Dauerläufer für einen Zykliker, also nicht wie eine Lufthansa von unten nach oben, von oben nach unten, nach unten nach oben, sondern tatsächlich eher so ein stetiges Auf und Ab, wo man natürlich immer bei Schwäche mal kaufen kann, wenn man überzeugt ist. Fand ich sehr spannend, weil jeder, der mal irgendwann dort einsteigen wollte, hätte jetzt gerade in dieser kleinen Talsohle, die sich gebildet hat, durchaus mal eine Chance, da zuzugreifen.
Ich bin total verblüfft, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe es gerade offen, mit Dividende hat diese Aktie in den letzten 10 Jahren 358% Rendite erwirtschaftet.
Genau.
Chapeau und Hut ab, möchte ich da einfach nur sagen. Für den Fonds ist es nichts. Du sagst es selber, Zykliker, die Margen schwanken einfach zu stark. Wir sind beide nicht investiert. Ich fühle diese Aktie nicht. Aber hättest du mich jetzt gefragt, Caterpillar, was haben die in den letzten 10 Jahren gemacht? Hätte ich dir ehrlich gesagt, ohne Dividende vielleicht 60%, vielleicht 100% mit.
Ja.
Also, und das zeigt einfach, dass ich gar kein Feeling habe für diese Branche, gar kein Verständnis. Und deswegen sage ich für mich persönlich kein Kauf, aber die scheinen einiges richtig zu machen. Müssen sie auch, ja? Sonst würden sie nicht mit fast 360% hier den Markt outperformen. Man kauft sie nicht wegen der Dividende. Man kauft sie, glaube ich, tatsächlich, weil man sagt, hier geht's stetig nach oben. Sie zahlen seit 31 Jahren auch quartalsweise die Dividende. Finde ich auch richtig stark. Also seitdem wird sie erhöht, ja. Und ich bin positiv überrascht.
Ja, also der Aufwärtstrend ist auch intakt, trotz dieser ganzen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen natürlich vor sich sieht. Und ich meine, sie sind weltweit tätig und eigentlich ist das Geschäftsmodell ja trotzdem irgendwo in der Zyklik auch robust, weil am Ende des Tages, wenn jede Vermietung oder ich sag mal, mit jeder Vermietung ist die Abschreibung, das Gerät natürlich auch schnell bezahlt auch. Ne? Das ist, sag mal, ein recht kluges Geschäftsmodell. Ist so ein Bagger kauft man ja, wenn man einmal so eine Baustelle hat, nicht einfach mal selbst stellt ihn dann nachher wieder, keine Ahnung, Jahrzehnte in den Garten, bis das nächste Mal was passiert. Insofern ist das natürlich immer auch immer ein heavy Geschäft, genauso wie United Rentals, die wir ja auch vor ein paar Wochen besprochen haben, die ja genauso gut performen, das muss man ja auch sagen. Nur eben kann man hier tatsächlich auf die Schwäche warten und die war eben jetzt wieder, die Aktie fällt auf die Trendlinie und bei $300 in etwa kann man eben hier doch die Chance sehen, wenn man überzeugt ist, auch einzusteigen und dabei zu bleiben. Man muss natürlich hier immer mal Schwankungen aushalten können.
Ich bin gespannt, haben Sie was dazu gesagt, wie Sie mit den Zöllen umgehen?
Ja, Sie können das beziffern. Also die können das direkt sogar beziffern, was Sie erwarten würde bei dem Stand jetzt Zölle. Also es kann natürlich auch sein, dass morgen wieder weniger ist, morgen wieder mehr, je nachdem, was sich halt Herr Trump da einfallen lässt. Aber mit Stand jetzt können Sie es genau beziffern in etwa, worauf sich der Markt eben vorbereiten kann. Und sobald du dem Markt Sicherheit gibst mit einer Planbarkeit, ist das für den Markt verkraftbar und demzufolge auch positiv genommen von oder seitens des Unternehmens, gerade wenn man so einen Backlog von 35 Milliarden im Rücken hat, da muss man sich, glaube ich, dann wenig Sorgen machen, auch wenn die Zölle vorübergehend auf die Margen drücken könnten. Ein Unternehmen habe ich noch mitgebracht, welches du investiert bist, Philipp, und sicherlich für den einen oder anderen auch nicht so bekannt, weil wir haben auch lange nicht mehr drüber gesprochen, über die Aktie von Trane Technologies. Und Philipp, dein Unternehmen hat doch geliefert. Quartalszahlen waren wirklich...
Soll ich sagen? Habe ich dir mal ein bisschen Beine gemacht, den Jungs?
Hast du also mal einen Brief geschrieben. Ne? Hast gesagt, hier Mensch, ich erwarte schon ein Übertreffen. Ich erwarte ein Übertreffen der Quartalszahlen und das haben sie auch geschafft. Gerade im Gewinn haben sie $25 mehr als erwartet. Das ist schon durchaus prozentual beachtlich. Und auch im Umsatz mit 4,69 Milliarden, 230 Millionen mehr, als das von Analysten erwartet wurde. Und das bedeutet ein 11,7%iger Anstieg im Umsatz. Und Philipp, ich glaube, das macht allen Spaß, wenn das Ganze zweistellig ist, obwohl das ja ein Geschäftsmodell ist, das jetzt, ich sag mal, nicht so wahnsinnig Software oder irgendwas ist, wo man sagt, das skaliert schnell. Aber es liegt natürlich auch auf einer hohen Nachfrage. Philipp, kurz zum Geschäftsmodell, vielleicht kannst du es besser abreißen.
Sie machen Klima- und Umwelttechnik für Gebäude und der Gebäudesektor ist mit einer der größten CO2-Emittenten der Welt. Das heißt, damit die CO2-Bilanz besser wird, müssen Gebäude saniert, restrukturiert werden. Aber sie setzen dabei nicht auf den kleinen Häuslebauer oder den kleinen Wohnungseigentümer, sondern sie gehen auf die richtig großen Immobilien und scheinen da ein Know-how zu haben, was sich in den Margen niederschlägt etc. Marcel, ich habe gerade einmal geschaut, ich bin investiert seit 2023, August, das ist, die Zeit rennt schon wieder, also noch nicht mal 2 Jahre, und es heißt nicht, dass, wenn wir nicht darüber sprechen, ja, dass die Aktie nicht einfach läuft und läuft und läuft. Und eins muss ich jetzt mal hier sagen, ohne Dividenden ist es auf Platz 7 meiner All-Time-Highs im Depot mit 80,2% Rendite und selbst seit Jahresanfang auch schon wieder 13% im Plus. Die Aktie, sie läuft einfach so ein bisschen voran, und das ist für mich ein ganz einfach verständliches, ist klar, wir wollen alle CO2 reduzieren, die Gebäude, großen auf der Welt natürlich auch. Und da, du kannst ja nicht einfach so einen Tower abreißen, ja, also wird er saniert, umstrukturiert, neue Aufzüge kommen zum Beispiel rein oder natürlich auch im Klima, also mit Heizung kannst du ja sehr viel CO2 auch sparen. Und
dann halt auch Kosten für die jeweiligen Unternehmen. Also wenn das ein Hotel ist zum Beispiel, hat es natürlich deutlich geringere Kosten, was natürlich doch die Investition wert ist. Ne?
Und deswegen ist es einfach eine geile Aktie.
Dein Investment Case geht auch auf, denn die Unternehmensbuchungen, also auch hier das Backlog ist bei 5,3 Milliarden Dollar. Das ist, wenn man es mal auf, also auch wieder mehr als ein Umsatzquartal, insofern auch sehr, sehr stark und ist bei einem Verhältnis von 113%. Also es wächst weiter, dieser Backlog, und das ist wirklich sehr stark. Die Prognose für das laufende Jahr, Philipp, Umsatzwachstum 7,5 bis 8,5%, statt 6,5 bis 7, also ein Prozent erhöht in Summe. Und auch die Gewinnspanne wurde angehoben. Deswegen die Aktie, richtiger Bulle, ist aus der Konsolidierung ausgebrochen. Du hast ja von den 80% Kursgewinn schon gesprochen. Das ist ja im Prinzip vor allen Dingen auch nachdem das Unternehmen ja schon runtergekommen ist, denn es war ja natürlich auch hier so ein bisschen in der, ich sag mal, der kurzfristigen Abwärtsbewegung oder Korrektur, weshalb jetzt natürlich wieder der Aufwärtstrend aufgenommen wurde. Und naja, kannst dich freuen auf weitere Kursgewinne, davon kann man zumindest jetzt ausgehen. Die Stärke des amerikanischen Segments für gewerbliche Klima- und Heizungstechnik sind vor allen Dingen die Treiber. Das hat das Unternehmen eben auch bekannt gegeben.
Du kannst dich als Unternehmen schnell greenwashen, wenn du deine Gebäude klimagerecht machst. Du kannst schnell Geld sparen, du kannst schnell Energie sparen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
Ja, aber vielleicht mal noch den Subtext dahinter. Die amerikanische Wirtschaft vor allen Dingen ist ja hier Treiber, obwohl sie ja weltweit auch tätig sind und auch in anderen Regionen gut wachsen. Aber vor allen Dingen die amerikanische, das haben sie hervorgehoben, dass, obwohl die Unsicherheiten sind, obwohl da auch ungünstige Finanzierungsoptionen momentan sind, wird da richtig Geld ausgegeben, um eben genau das zu machen. Obwohl ja das ganze Thema Klima so hin und runter gefallen ist. Also auch im Medial oder auch eigentlich auch bei Investoren, muss man ja sagen. Ne? Also die ganzen grünen Aktien sind ja alle oder größtenteils alle unter Druck geraten. Aber hier haben wir wirklich ein Unternehmen, was einfach wieder beweist, dass die Unternehmen trotzdem grüner werden wollen. Und weil sie eben Kosten sparen, ne? Also wenn es attraktiver wird in der eigenen Buchhaltung, ist es halt ein Investitionsgrund und man gut tut Gutes. Du musst
so eine Klima, die muss gewartet werden, die muss mal ausgetauscht werden. Und dann guckst du natürlich nach was super Effizienten und das, was auch dir natürlich auch bei deinen Kunden, ja, klar, du hast die Leute, die sagen, ich werde immer mein Verbrennerauto fahren, ja, und oh nee, bleib mir vorn damit.
Ist ja auch okay.
Ja, das ist eine andere Diskussion, nicht für unseren Podcast geeignet.
Genau.
Aber du hast auch die Leute, die sagen, ey, es wird jeden Tag draußen wärmer oder im Schnitt im Jahr. Klar, es gibt auch Menschen, die sagen, wir leben heutzutage noch in einer Eiszeit, wir haben halt nur Häuser und Klimaanlagen. Aber es geht ja um den gesunden Mittelweg, ja. Und ich fühle mich zum Beispiel persönlich, ich bin ja viel in Hotels unterwegs, schon sehr wohl, wenn ich sehe, dass es eine moderne Klimaanlage gibt und nicht eine, die irgendwie, wo ich sehe, was da irgendwo was rauskommt, ja. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt einfach. Also lasst mal die Kirche im Dorf, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Unternehmen auch gerade merken, selbst nach den ersten 100 Tagen, wie Donald Trump aktuell drauf ist, und dass viele auch wissen, in der Zukunft, also nicht nur an der Börse, sondern auch bei Unternehmen wird die Zukunft gehandelt. Und da kann natürlich auch sein, dass Donald jetzt bald schon wieder abgestraft wird bei den Midterms, und wir haben es gerade schon gesehen, ich bin seit fast noch nicht mal 2 Jahren bei Train investiert, fühle mich aber schon so lange verbunden mit diesem Unternehmen, und wir werden uns wundern, wie schnell diese 2 Jahre schon wieder rum sind, Marcel.
Klar, absolut.
Und dann kann es sein, dass ein neuer Wind weht und die Demokraten sind ja doch ein bisschen eher grün angehaucht als die Republikaner, deswegen.
Ja, führt, glaube ich, jetzt auch in dem also, Folge 2, worum es mir geht, ist, dass trotz, dass politisch gerade Klima nicht durchs Dorf getrieben wird, läuft es eben hier und weil man eben sieht, dass es Lösungen gibt.
Aber ich kann mir vorstellen, jetzt ist es Zeit, da die Gewinner zu picken.
Zum Beispiel meine ich damit. Das ist einer der Gewinner aus dem grünen Sektor, die nach wie vor eben performen.
Und ich glaube, es ist jetzt gut. In solchen Phasen, wo niemand drüber spricht, ja,
genau.
Noch ein interessanter
Qualitätsmerkmal.
Als vielleicht da wieder, wenn in 4, 5 Jahren alle wieder sagen, let's go, motherfuckers.
Jetzt
ja?
Wird wieder grün.
Genau, alles. Richtig.
Genau, das ist halt genau das Thema.
Eins ist Fakt, es gibt Sachen, die kaufen wir immer, Marcel, und das sind Konsumgüter. Und ihr habt mich uns diese Woche gefragt, ganz oft, wie ist es denn, wir brauchen mal was aus dem Bereich Konsumgüter. Und Marcel, jetzt hätten wir natürlich wieder sagen können, Procter ist am 52 Wochen tief. Achtung, Sie sind in der Nähe vom 52-Wochen-Tief. Tolles Qualitätsunternehmen, wir sind beide investiert. Deswegen gehen wir kurz durch. Es wäre was für unseren Fonds, wir sind beide investiert und wir sind der Meinung, buy and hold till we are old. Stimmt's?
Mein Sohn ist investiert.
Dann haben wir, Procter also jetzt auch abgehakt.
Genau.
Und ich bin aber der Meinung, bei Branchen, die eher wenig wachsen, liegt im Einkauf der Gewinne. Das lernt man ja auch, Industrie- und Außenhandel oder Großhandelskaufmann, lernst du das auch gleich.
Also überhaupt Kaufmann würde ich
sagen. Kaufmann lernst du, im Einkauf liegt der Gewinn. Und das ist auch bei dem Qualitätsunternehmen von Church & Dwight. Schauen wir uns mal die Entwicklung von Church & Dwight auf 3-Jahres-Sicht oder auf 5-Jahres-Sicht an. Dann haben sie den Markt nicht geschlagen. Aber auf der Sicht von 10 Jahren haben sie das eigentlich sehr deutlich gemacht, nämlich mit 171% im Vergleich zu 150% zum MSCI World. Das klingt jetzt nicht viel da, 20% etc., aber ich kann es jedem nur mal ans Herz legen, schaut euch mal eure Depots an, vielleicht ihr werdet verwundert, wie viele eure Unternehmen eigentlich tatsächlich den MSCI World geschlagen haben oder wenn ihr ein Tech-Unternehmen habt, den Nasdaq 100 zum Beispiel, ja. Also man sollte das nicht immer sehr belächeln und wenn man die Chance hat, ein Konsumgüterunternehmen zu finden, das es schaffen könnte oder wenn man sowas haben möchte, dann glaube ich, ist Church & Dwight die richtige Wahl bei einem Rücksetzer. Und deswegen habe ich sie heute mitgebracht, weil ich dann natürlich auch nochmal deine charttechnische Meinung gleich haben möchte. Aber wer oder was sind Church & Dwight? Sie haben sogenannte Power Brands und Power Brands sind Marken mit fast oder mehr als 1 Milliarde Dollar Umsatz und sie haben 7 davon. Also wir haben hier ein Unternehmen, was stark fokussiert ist. Und jetzt erinnern wir uns an die Old Days von Procter & Gamble zurück, bis Nelson Peltz gekommen ist und das ganze Ding auch mal auf links gedreht hat und gesagt hat, wir konzentrieren uns mal auf Power Brands. Unilever will sich jetzt auch auf Power Brands konzentrieren. Und Henkel genauso. Wir haben die letzten Wochen und Monate immer mal wieder darüber gesprochen. Aber ein Unternehmen, das das von Anfang an macht, das ist Church & Dwight. Jetzt haben wir ja die meisten kennen diese Produkte nicht, weil sie sehr viel in den USA eigentlich nur verkaufen. Wir haben Terra Brief, Hero, Vita Fusion, Arm & Hammer, Waterpik, Batiste und OxyClean. Nicht zu verwechseln mit Vanish OxyClean von Reckitt Benckiser, aber man hat es schon mal gehört, so OxyClean, ja. So, und dass sie das können und dass sie das bewiesen haben mit einer sehr klugen M&A-Strategie, Marcel, halte ich fest, der Umsatz stieg im Jahr 2004 war der Umsatz bei 1,5 Milliarden Dollar. Und jetzt sind wir bei über 6. Und das, finde ich persönlich, ist schon in 21 Jahren für ein Konsumgüterunternehmen eine mehr als Vervierfachung, finde ich stark. Und organisch wächst das Unternehmen tatsächlich mit 4% pro Jahr. Das ist immer so das Ziel. Die Analysten sind auch immer ein bisschen konservativer, aber sie schaffen historisch gesehen 4% im Schnitt, 7% beim EPS und die Dividende auch so im Schnitt mit 5%. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Freunde, mit einem KGV von 23 für 2027 und 25 für 26 ist die Aktie fundamental nicht günstig. Dazu gibt es noch eine mickrige Dividende von 1,19%. Also man muss hier langen Atem haben und es aushalten. Aber ich kann es immer wieder sagen, wenn man lange in Aktien investiert ist und da mal, wie gesagt, den Vergleich aufmacht, schlägt mein Unternehmen überhaupt den MSCI World? Einige werden überrascht, wie lange hier irgendwelche Krepel auch haltet. Ja, geht uns ja. Genauso vielleicht in einigen Bereichen. Ja. Aber was macht Church & Dwight in der aktuellen Phase für mich persönlich so spannend? Das ist die Stabilität, Marcel. Sie haben ein Beta von 0,01. Also das heißt, egal was der Markt macht, es tangiert sie eigentlich gar nicht. Und deswegen Sie sind fundamental stark, sie wären was für unser Wikifolio oder unseren Fonds. Wir sind beide nicht investiert. Ich bin der Meinung, im Einkauf liegt der Gewinn. Und für mich sieht das im Moment gerade aus wie eine Chance, so ein Rücksetzer von vielleicht $115 auf $100. Das sind gerade mal 15%. Marcel, was sagst du denn, wenn ich jetzt kaufen wollen würde, wäre das eine spannende Idee oder wäre das etwas, ah nee, Philipp, warte mal, bis sie bei 115 wieder sind?
Nee, warte mal lieber noch, bis die noch ein bisschen fallen. Ne? Nach den Quartalszahlen heute, die ja auch da rauskamen, haben sie ja den Umsatz verfehlt und sind vor allen Dingen auch hier Zollgetriebene, die da nicht wirklich profitieren von der ganzen Geschichte, weshalb auch das Unternehmen da ein bisschen tiefer stapelt. Die Aktie heute, sensationelle 6,5% im Minus. Ich glaube, das sieht man bei der Aktie selten, dass sie so stark federn lässt. Aktuelle Preis fast 92,9 Dollar. Mhm. Ich sag mal, gerade bei der Bewertung, klar, also langfristig, sehr langfristig, wirklich mit dem Horizont von Jahrzehnten, würde ich sagen, toller Dauerläufer passt. Aber du hast schon mal einen Punkt erwähnt, man braucht den guten Einstiegszeitpunkt. Und das sind tatsächlich nicht viele Tage, wo es richtig funktioniert. Deswegen, man muss so ein bisschen die Schwäche noch abwarten, wie sich die Aktie noch ein bisschen weiterentwickelt. Also vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen warten und dann mal schauen, ob die Aktie vielleicht doch nochmal auf die 85 runtergefallen ist. Wenn das der Fall ist, dann kann man das vielleicht mal machen, ja.
Kannst du dir vielleicht einen Alert setzen auf 85,
ja, dass kann ich
du
machen.
Uns dann mal Bescheid sagst, dass wir es hier dann würde ich nämlich vielleicht als Investmentidee für der Woche mal mitbringen.
Mache ich, ist gesetzt. Ich habe auch noch eine zweite Kursmarke, weil das sind natürlich mehrere Unterstützungen auf dem Weg dahin. Aber aktuell sieht es mir sehr danach aus, dass die 85, vielleicht sogar nochmal die 75 mit ein bisschen Glück getroffen werden, aber dann wäre es schon
natürlich ein starker Einstieg.
Dann wäre es ziemlich, das wäre wieder mal so ein Einstieg, wie es eben Ende 2023 war, als die Aktie auch vom Hoch, kleinen Augenblick, mal ganze 30% weg waren. Das ist natürlich selten, ne? Das tatsächlich, oder Corona-Krise, klar, ne, da mal kurzzeitig weggeknickt sind. Ja, solche Besonderheiten braucht man halt mal und dann kann man da rein. Jetzt ist man ja aktuell vom Allzeithoch, naja, ich sag mal immer noch moderate 15% entfernt, also da ist auch noch ein bisschen Luft, ne? Wenn man da eine gewisse Outperformance erzielen möchte, muss man noch ein bisschen abwarten.
Deswegen muss man aber trotzdem bitte dieses Thema Beta mal noch ins Verhältnis setzen. Beta heißt nur, man korreliert nicht mit dem Markt. Das heißt nicht, dass die Aktie auf 50% fallen kann, wenn der Markt steigt, ja?
Ja klar, das ganz, kann ganz immer wichtig. Passieren.
Es ist nur ein Indikator.
Sehen wir ja heute. Der Markt ist positiv, richtig. Aber tatsächlich ist sie stark unter Druck, was natürlich daran liegt, dass die Quartalszahlen so eher lala waren und auch der Ausblick.
Ne? Sie erwarten kein Wachstum dieses Jahr. Also man muss sich hier auf
genau.
Eine Aktie erstmal ein Unternehmen einstellen, was aktuell tot am Loch liegt. Aber wie gesagt, ich wollte es mal mitbringen.
Ist gut, auf jeden Fall. Also ich finde es auch zu den Konsumgüterherstellern oder Konsumgüternverkäufer letzten Endes ja auch.
Das ist ein kleines Schnellboot.
Ist es sogar eins der besseren in meinen Augen. Also bin ich jetzt generell nicht der größte Fan von, aber ist schon gut. Ist schon gut, Philipp. Hast du gut mitgebracht.
Danke dir.
Eine spannende Kooperation hat die Anleger aufhorchen lassen diese Woche. Und zwar Novo Nordisk und Hims & Hers kooperieren. Und das ist doch spannend, weil ja Hims & Hers eigentlich ja so eine Art Kopie, Billigkopie von den Gewichtsreduzierungsmitteln oder Medikamenten auch angeboten hatte, was ja verboten ist jetzt wieder, weil Novo und Eli Lilly genug liefern können. Und Hims & Hers ist ja ein Telegesundheitsunternehmen und auch Online-Shop für genau die ganzen Themen, ne, von, ich sag mal, von Beauty bis hin natürlich vor allen Dingen auch zu ganzen medizinischen Sachen. Und die Aktie, die ist richtig in Fahrt gekommen. Die war an der Spitze 40% im Plus an diesem Tag. Danach waren es 23%. Also dann kam wieder Gewinnmitnahmen ins Spiel, was natürlich klar ist bei so einem Anstieg. Und jetzt hat man eine langjährige Zusammenarbeit mit Novo Nordisk vereinbart, die darauf abzielt, Adipositas-Behandlungen für Amerikaner zugänglicher, erschwinglicher und besser vernetzt zu machen. Spricht im Ende für Wegovy, was ja am Ende das Medikament sein wird, was daraus folgt. Und Hims und Hers bekommt Zugriff auf Novo Nordisk Programm NovoCare Pharmacy. Also auch das eher ein Ritterschlag für Hims und Hers. Und Hims und Hers Mitglieder erhalten eben ein Bundle-Angebot für verschiedene Wegovy-Dosierungen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das anwenden kann, um gewisse Ziele zu erreichen. Und der Abo-Preis sind hier stolze $599 pro Monat, was aber deutlich günstiger ist, witzigerweise, als es tatsächlich sonst der Fall ist, wenn man da die Vorzüge der Spritze bekommen möchte. Und darüber hinaus soll es noch weitere innovative Behandlungen kommen in der näheren Zukunft. Beide Unternehmen sind optimistisch, diese Partnerschaft, logisch, sonst würden sie es ja nicht machen. Aber sie können auch beide davon profitieren und das mal kurz aus der Recherche heraus, also Novo Nordisk, klar, man hat wieder den Markt ein bisschen erweitert, zugänglicher gemacht, heißt wieder mehr Leute können auf das Produkt zurückgreifen oder auf das Medikament, muss man ja hier sagen. Und gleichzeitig Hims & Hers natürlich mit einem echten Mehrwert auf ihrer Plattform für ihre jeweiligen Kunden. Deswegen der Anstieg in meinen Augen absolut verständlich für beide. Und heute, also weil wir ja Novo Nordisk schon oft mitgebracht haben, wollte ich mal auf Hims & Hers ein bisschen eingehen. Die Aktie ist, ich sag mal, auch ein Stück weit unter Druck geraten in den letzten Wochen, weil ja dieses Abnehmmedikament, was sie eben selbst hatten, als, ich sag mal, günstige Variante dann verboten wurde wieder aufgrund der Verfügbarkeiten. Demzufolge ist auch da wieder ein bisschen die Spekulation rausgegangen. Und naja, jetzt nachdem die Aktie wieder ein Stück runtergekommen ist von diesem 40% Ausbruch, muss man sagen, könnte sie sich langsam wieder stabilisieren. Und heute zum Donnerstag ist ja schon wieder 7% im Plus. Also sie ist sehr volatil, ne? Keine Frage. Bewertung eher auf Wachstum aus. Und ich bin seit Anfang des Monats, das kann ich schon mal wegnehmen, als Trade eingestiegen, als diese Aktie sich konsolidiert hat auf dieser Aufwärtstrendlinie. Das fand ich eine durchaus spannende Geschichte, gerade auch aufgrund dessen, weil hier auch viel eingepreist ist in meinen Augen. Und ja, ich halte sie nach wie vor, habe die 40% nicht genutzt zum Ausstieg, eigentlich, weil ich verpasst habe. Ja, ich habe einfach geschaut, da waren es halt 30% und dann später waren es mal, an der Spitze habe ich dann gelesen, 45%. Und dann, als ich dann gesehen hatte, sie bei 23%, habe ich gesagt, gut, passt ja. Ja, und dann ist es da dort geblieben. Ja, das war jetzt nicht schlimm, weil ich glaube, dass man hier schon nochmal so Richtung 50 laufen kann. Und das sind ja auch nochmal 15 Euro die Aktie. Insofern bleibe ich da entspannt und erstmal noch mit dabei. Aber finde das Unternehmen insofern da auch recht spannend bei dem Wachstum.
Ich glaube tatsächlich, der große Profiteur ist hier Novo Nordisk. Sie sind der Schaufelhersteller. Ja, sie brauen die Suppe zusammen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und haben sich einfach nur noch einen weiteren Vertriebspartner darüber erschlossen, einen weiteren Zugang zu vielen Kunden. Natürlich ist das auch alles Hims & Hers. Sie machen ja diese ganzen Themen, über die Mann und Frau nicht so gerne in der Öffentlichkeit redet. Und natürlich, glaube ich, ist auch das Thema Körpergefühl etc. ein Riesenpunkt. Und ich bin überrascht über Novo, weil die Aktie, ich gucke gerade in mein Depot, minus 29%. Weißt du, wann wir sie zusammen gekauft haben? Am 11. Oktober 2023. Und ich habe auch schon nochmal ordentlich nachgelegt, ja. Also wenn diese Aktie irgendwann wieder zum Leben erweckt wird, was meines Erachtens nach passieren wird. Heute haben wir auch wieder die Nachrichten von CVS Health gehabt, dass sie auch wieder mit Novo. Also es scheint so, dass Novo, trotz dass sie abgestraft werden, irgendwie sich neue Wege erschließen, was mir richtig gut gefällt. Und ja, ich habe Novo Nordisk, Hims & Hers ist nicht meins, auch weil es keine Dividende gibt. Und deswegen sage ich dir ehrlich, bleibe ich lieber beim Schaufelhersteller. Das ist auch für mich eine zu volatile Aktie.
Absolut, das ist ein Trade. Ja, das ist auf jeden Fall eine Aktie, die hoch runter geht. Das ist keine Frage. Also vielleicht auch eine Buy and Hold.
Würdest du jetzt auf dem Niveau auch wieder ein? Also ja. Jetzt gibt es ja einige, die sagen, Mensch, der Marcel, der macht zwar keine Anlageberatung, aber der hat hier eine Idee und ich finde die Idee super. Deswegen
ja, wenn den Chart mal aufmacht, ich meine, nachdem die von ihren 67 Dollar runtergefallen sind, ne, was natürlich eine absolute Überbewertung war, auch kurzfristig, haben sie halt ordentlich stabilisiert. Es gab einen Boden, der war ordentlich, dann auch an der Trendlinie konnten sie sich stabilisieren. Und jetzt muss man sagen, war diese Nachricht hat zu einem hohen Volumen geführt, die bei der Aktie gehandelt wurde. Natürlich kam dann auch Gewinn mit Namen, aber die haben sich auch wieder stabilisiert, schon am Mittwoch und jetzt zum Donnerstag gibt es eben schon wieder die Gegenbewegung. Deswegen bin ich ja sehr optimistisch, dass wir so in Richtung 40, 45 bis vielleicht sogar 50 Dollar relativ schnell nochmal kommen können. Und dann kann man ja auch mal überlegen, wieder Kasse zu machen an dieser Stelle. Aber das werde ich natürlich hier auch kommunizieren. Und wenn die Aktie einbricht auf 17,5, dann habe ich natürlich Pech gehabt.
Ich sag mal so, klopf, klopf.
Ja, schauen wir mal.
Hä, du musst ja sagen, klopf, klopf.
Ja, klopf, klopf.
Nee, ich sag das. Und dann sagst du, wer ist da?
Ach so, ja, wer ist da?
Na, derjenige, der an die Tür klopft, nämlich DoorDash. Oh, du hast mir den Witz versaut.
Ach, Mann.
Also, DoorDash hat angeklopft, nämlich bei Deliveroo. Und DoorDash möchte Deliveroo übernehmen. Sie haben ein Angebot gemacht und bieten 1,8 Pfund pro Aktie. Und damit bewerten sie Deliveroo mit 3,6 Milliarden Dollar. Aktuell kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von 2,9 Milliarden, ungefähr 3 Milliarden Dollar. Hier ist wieder groß frisst klein. Und Marcel, jetzt nehmen wir mal an, du wärst der Manager. Würdest du deinen Aktionären empfehlen, das Angebot anzunehmen?
Ja, gerade nach dieser Entwicklung sehr traurig.
Genau,
ne?
Das hat das Management gemacht. Man könnte meinen, du bist Top-Manager in diesem Bereich. Und ich glaube es persönlich, es ist ein echt hart umkämpfter Markt, diese Liefersache. Und ich wollte es nochmal mitbringen, DoorDash scheint hier einer der großen Gewinner zu sein. So wie ich die Woche in dem Interview gehört habe, sind sie auch nochmal deutlich größer als Uber Eats mit David Hasselhoff. Und deswegen, spannendes Unternehmen. Sie sind profitabel. Sie sind meines Erachtens nach auch so, wenn man jetzt für die Zukunft da weiter dran glaubt, für 2027 gar nicht mehr so teuer bewertet. Bei dem Wachstum wird natürlich spannend, wie das Wachstum vom Umsatz und Gewinn dann so weitergeht. Ich persönlich kann es nicht greifen, weil ich den Burggraben überhaupt nicht sehe. Also mir persönlich ist eigentlich total egal, wo und wie ich bestelle. Hauptsache, ich krieg meine Pizza, ja, oder mein Asia oder die Gyros, die 75, die Platte. Ja, das sind alles so Punkte. Aber ich glaube, wer DoorDash hier hat, der hat hier einen Gewinner im Depot. Ich bin mir nicht sicher, also ich hätte das wahrscheinlich nicht durchgehalten hier von $90 jetzt auf 192. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, verdoppelt und tschüss und V, Kakao. Für den Fonds ist hier nichts, wir sind beide nicht investiert. Und ich glaube, wir sehen beide wenig Burggraben, deswegen kein Kauf, richtig?
Ja, genau, kann man so sagen. Klar, es ist halt immer schwierig zu sagen, warum da jetzt ein besonderer Burggraben da ist, wie du schon schön sagst. Also am Ende des Tages ist es mir, glaube ich, als Kunde egal, wenn da kein Lock-in-Effekt ist. Das ist nicht wie bei Booking, in meinen Augen, als Plattform, wo du sagst, du hast einen Lock-in-Effekt und hast eine gewisse
Warum
Vorteile.
Warum machen die keine Boni-Programme? Die nehmen ja ungefähr 30%, dass sie einfach sagen, hier, du kriegst 5% nicht als Cashback.
Vielleicht machen die das ja sogar. Keine Ahnung,
bei DoorDash. Zu hier.
Ja, DoorDash, ich meine, wir sind ja schlecht Kunde bei DoorDash, wir können es ja nur schlecht probieren, also vielleicht kennst du ja jemanden aus den USA. Lieferando hat das nicht. Ja. Und die Preise sind deutlich höher, als wenn du es bei einem Restaurant selber hast. Das merkst du schon. Also das ist ein großer Unterschied und trotzdem wird es halt genutzt. Die Frage ist halt nur, wie groß ist da der Burggraben und auch das Wachstum. Da kann ja nicht jeden Tag bestellen. Also klar, können manche, aber es ist auch dahingehend immer so ein bisschen. Naja, mein Geschäftsmodell ist es tatsächlich auch nicht, deswegen würde ich mich da
Also würdest
fernhalten.
Du jetzt mit mir keinen Lieferdienst gründen?
Nein, ich wäre eher lieber mit dir Kunde.
Marcel und Philipp.
Flaschenpost, die brauchen Wettbewerb. Flaschenpost.
Aber ich habe keinen Bock, so viel zu schleppen.
Ja, eben, deswegen ja. Die brauchen eigentlich wirklich einen Konkurrenten, weil das sind die einzigen tatsächlich, die so einen richtigen Burggraben haben in Deutschland.
Ja.
Weil du kannst, klar, kannst bei Flink kannst du ein paar Getränke bestellen, aber die bringen dir keine 5 Kästen oder 10 Kästen vorbei und die schleppen die dir auch nicht hoch und sind auch nicht spezialisiert drauf. Und witzigerweise sind die auch regelmäßig, klar. Ja. 4. Etage ohne Aufzug, natürlich.
Und du bestellst immer ungerade Zahlen.
Ich hab
damit die
meistens,
immer 3-4 Mal laufen müssen.
Naja, es sind meistens schon ein paar mehr Kästen da, einfach aufgrund dessen, dass man nicht jeden Tag bestellt oder jede Woche bestellt. Ne? Aber tatsächlich, es gibt keine gute Alternative.
Gibst du gut Trinkgeld, wenn die da oben bei dir ankommen?
Ja, bin ich doch freundlich, weil ich habe auch keinen Bock, das hochzuschleppen.
Okay,
und die
wie viel
spitzen
dann,
oft.
Dann bringe ich es dir zu Rewe-Preisen?
Meistens 10%, ja. Doch.
10%?
Bin ich freundlich, aber also wenn die freundlich sind, das ist natürlich immer Voraussetzung.
Ah, ja, wenn er sagt, trink deinen Scheiß alleine.
Ja, genau, gib mir schnell unten rein
und
in den Flur.
Dann macht sich erstmal eine Pulle Wasser auf.
Genau.
Flur also, klingelt und sagt,
ich kann nicht mehr.
Amazon-Paket.
Nein, aber mal ganz im Ernst. Also ich glaube einfach, Flaschenpost hat es einfach geschafft, da eine Art Monopol aufzubauen, weil alles andere ist,
redet
also sie müssen auch nicht über irgendwelche Cashback-Plattformen sich irgendwie eine Attraktivität zu schaffen vor Wettbewerbern. Brauchen sie nicht. Sie sind ein bisschen teurer als im Handel. Ist völlig okay dafür, dass es bringt. Aber manchmal sind auch Sachen im Angebot, aber es ist tatsächlich kein echter Wettbewerb. Ich habe mal gesucht, gegoogelt, weil ich wollte auch mal schauen, vielleicht gibt es ja hier und da noch irgendwas, wo man Angebote sucht oder findet.
Mhm.
Aber nichts, gar nichts. Also insofern, Hut ab, aber alles, was so Essenslieferung ist, schwierig aus Investmentsicht schwierig, ganz klar. Ja, schwierig ist auch ein Stichwort vielleicht für die nächste Aktie, die wir heute hier haben, denn aus dieser Community kam die Nachfrage, warum SoFi, das Finanzdienstleistungsunternehmen, nach guten Quartalszahlen regelmäßig kurz stark startet, um dann doch wieder runterzufallen. Und das über eine volatile Seitwärtsphase, wir reden jetzt von mehreren Wochen. Ich habe es hier auch in der, im Bild mal ein bisschen eingezeichnet für alle, die auf YouTube mal schauen sollten oder einfach mal das Bild aufmachen bei der Aktie. Denn immer wieder kommen so Impulse nach oben, die dann recht schnell wieder daran münden, dass die Aktie doch wieder fällt. Was man meistens gesehen hat, ist, die Aktie so Richtung $6, $7 wieder zurückfällt. Was natürlich jetzt wenig Spaß macht, wenn man investiert ist. Dennoch muss man sagen, hat sich die Aktie zumindest in den letzten oder seit, Ende letzten Jahres recht gut entwickelt, ist natürlich auf höhere Niveaus gestiegen, aber auch dieses Mal war das der Fall. Die Aktie konnte gut performen, kurz ging es nach oben, danach doch wieder so ein bisschen die Gewinnmitnahmen, die natürlich dann auch wehtun. Und ja, warum ist das so? Philipp, meine These ist, dass SoFi generell nicht jetzt billig bewertet ist. Also KGV ist hier nicht relevant in meinen Augen, aufgrund dessen, dass sie sehr stark wachsen und da natürlich auch Gewinne ganz anders skalieren müssen. Und das vielleicht auch jetzt auch richtig losgeht, ne? Deswegen auf 27 wäre das KGV von 18 jetzt geplant auch schon recht attraktiv, muss man sagen, bei dem Wachstum. Aber ich glaube, dass hier auch immer so ein bisschen diese Wolke darüber schwebt, dass man eben Kredite verteilt und sie selbst natürlich wie eine Art Bank unterwegs sind, die natürlich auch das Risiko der Kreditausfälle haben, gerade wenn es der Wirtschaft oder Rezession vor der Tür steht, dass eben auch schnell mal Gewinne wieder mitgenommen werden, sobald sie entstehen. Und da kann man ja fast schon dankbar sein, dass die Aktie zumindest wieder zurückgefunden hat auf andere Niveaus. Dennoch bleibt sie sehr stark volatil und ich sag mal, wenn man hier richtige Schwäche findet, dann kann man hier vielleicht ganz gut durchhalten, aber so einfach blind rein oder vielleicht einen Sparplan finde ich hier fast schon schwer erträglich.
Also ich lese mir gerade hier bei Seeking Alpha, also wer Seeking Alpha mal nutzen möchte, einfach mal hier bitte in die Shownotes gehen, über unseren Link anmelden. Und da gibt es eine schöne Zusammenfassung jetzt immer von den Calls und da gibt es Risks and Concerns und da steht: Management acknowledged macroeconomic uncertainties but emphasizes the resilience of the diverse business model. Ja, also makroökonomische Sachen können sie im Moment sind ein bisschen unsicher oder man weiß nicht, wo es hingeht, aber sie sagen, sie sind natürlich sehr robust wegen des diversifizierten Portfolio oder was sie anbieten. Hier wird auch noch kritisiert, dass sie ja zu einem Fee-based, also sie nehmen tatsächlich also eine Art Gebühr sozusagen und ist natürlich klar, wenn die Märkte fallen, hast du weniger Gebühren, wenn du die Gebühr nimmst auf die Einlagen und das ist so das Risk and Concern, was auch die Analysten sehen. Final Takeaway, SoFi Technologies hat eine starke Q1-Performance gemacht. Wir haben Rekordumsätze, Rekordwachstum, auch bei den Mitgliederzahlen. Die Company focuses on diversifying. Sie wollen ihren Revenue Stream, also ihren Umsatz, weiter diversifizieren und wollen auch noch schneller in der Produktinnovation werden. Sie haben auch die Ganzjahresprognose auch nochmal angepasst. Ja, also sie hatten vorher eine Range von 3,2 Milliarden zu 3,275 Milliarden. Jetzt sind sie von...
Also 35 Millionen mehr.
Genau, also auch da nochmal, das EBITDA soll nochmal hoch. Marcel, wer daran glaubt, dass das so klappt, glaube ich, hat hier Chancen.
Ja, das Unternehmen liefert. Also ich bin ganz dabei. Also wenn jemand sagt, ich will hier investieren und das Unternehmen hat starke Entwicklungen hinter sich und auch vor sich... Hundertprozentig. Wer kann in den Zeiten die Erwartungen hochschrauben?
Persönlich habe ich ja geschrieben, kein Kauf. Warum? Ich kann das Unternehmen nicht fühlen. Also ich kann die App nicht testen. Das
ist die Super-App, die wir alle wollten, die du beim PayPal eigentlich wünschst, weil die geben nicht nur Kredite raus, sondern eben auch Aktienhandel und eigentlich alles, was mit Finanz, wenn du auf die Seite gehst, geh mal auf die Webseite, das ist wirklich greifbar.
Warum kauft dann sowas wie PayPal die nicht?
Na, mit 13 Milliarden... Ja,
kannst du locker machen.
Kann man locker machen, das stimmt. Die Frage ist, die haben eine eigene Banklizenz, ne? Die haben natürlich jegliche Art von Bankprodukten, von Hypothekendarlehen, Refinanzierungen von Studentenkrediten. Selbst der Credit Score und Einblicke dahinter sind dabei. Man kann investieren, man hat eine Kreditkarte, man hat sogar Versicherungen und Reisen.
Sagen, ich finde auch die KGV-Bewertung nicht teuer.
Nö, für das Wachstum nicht. Also absolut nicht. Es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen diese Branche, die dahinter ist und mit 10,9 Millionen Mitgliedern sind sie halt auch wirklich nicht klein. Ne? Also ich sehe es positiv und würde sagen, irgendwann wird sich diese Schmerzen, die immer wieder mal dazu führen nach den Quartals, dass es runterfällt, diese Geduld, die man benötigt bei dieser Aktie, was einen nicht leicht macht, vielleicht ist es auch eine sehr trade-lastige Aktie, dass sehr viele eben das Trading hier nutzen, zu sagen, okay, komm mal rein, und mal wieder raus.
Man holt natürlich auch die Studenten ab, ja. Das ist immer auch eine geile immer Geschichte, gut. Weil du die jungen Leute, die nach dem Studium eigentlich auch meistens gutes Geld schon verdienen, holst du mit ab. Also
ganz genau.
Ja.
Ich bin dabei. Also ich war ja auch mal investiert. Ich habe es dann auch aufgrund dessen, weil es halt eine wackig langfristige Seitwärtsphase war, die einfach hin und her taumelte, da habe ich es natürlich dann mal verkauft. Und
also wer vor 5 Jahren eingestiegen ist, ja, der hat eigentlich außer Spesen nichts gewesen. Genau. Ja, jetzt in den letzten 5 Jahren.
Geduldige Nummer.
Also Hut ab. Also wer so lange schon dabei ist, der sollte auch meines Erachtens einfach dabei bleiben.
Ja, sehe ich auch so.
Machen wir weiter mit dem 10x der Woche. Und das ist Oscar Health. Ich hatte auf X darüber gelesen, dass sie eigentlich nicht verschuldet sind, dass sie trotzdem stark wachsen und eine spottbillige Bewertung haben und natürlich alle, weil sie ja sozusagen gebootstrapped sind, also bei null angefangen haben, sie haben keine Altlast und
was von einem Deutschen gegründet.
Von einem Deutschen gegründet.
Mario Schlosser.
Ja. Mhm. Und dazu auch noch, und das muss man ja jetzt mal sagen, ist glaube ich Oscar, ich gucke nochmal kurz nach, sie haben eine Market Cap von 3,31 Milliarden Stand heute und sie werden dieses Jahr einen Umsatz machen von 11,17 Milliarden.
Ja.
Also, wo ist the fucking problem, würde ich jetzt mal sagen.
Ganz kleiner Hinweis dazu, also selbst in United Health, was der größte in diesem Segment ist oder des ganzen Krankenversicherer, ja, ne, US-Krankenversicherer, sie machen natürlich auch sehr starke Umsätze und haben natürlich, also das ist natürlich immer, also nicht mit KUV von 1 zu sehen, ne, das ist ganz klar, also da wird's meistens einen Abschlag begehen. Zum Beispiel United Health hat 317 Milliarden Umsatz, aber sind in der Bewertung jetzt bei 370. Aber da gab's halt auch Zeiten, wie bei Humana zum Beispiel, wo die Umsätze deutlich über dem liegen, wie die Bewertung ist. Deswegen vielleicht nicht das KUV nicht immer perfekt, aber das ist schon eine sehr starke Lücke zwischen dem, was man schafft und zu dem, wie sie gerade bewertet sind. Philipp, bin ich ganz bei dir.
Ja, und deswegen, also ich glaube, sie können einen 10x schaffen.
Ja, deswegen habe ich die damals gekauft bei, was war das überhaupt? Ich habe mich bei 100% damals verkauft, weil ich dachte, jetzt ist mir die Aktie doch ein bisschen zu bärig. Bei $4,60, glaube ich, habe ich die damals gekauft, bin dann raus. Und jetzt, ja, habe ich sie wieder eingesammelt die Woche, weil die ausgebrochen ist aus der, ja, ich sag mal, Konsolidierung. Und das ist ein positiver Effekt, der mir gefällt. Also über die $13 sind sie jetzt wieder gesprungen und jetzt bleibe ich erstmal wieder dabei und schau mal, wie weit die Aktie läuft. Denn nach wie vor bin ich langfristig überzeugt, dass man hier wirklich einen Tenbacker haben kann. Geh toller Tenbacker. Hatten wir den schon mal? Ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich wollte es nochmal fragen.
Lass mich mir schauen.
Nö. Nö, dann passt doch. Dann herzlich willkommen, lieber Tenbacker Oscar Herf. Bitte immer selbst die Meinung bilden. Und natürlich ist da ein hoher Wettbewerb drin. Natürlich auch andere, die viel finanzstärker sind. Das darf man auch nicht vergessen. Aber
so ein Unternehmen könnte auch mal übernommen werden.
Ja, und sie sind ja auch, ich sag mal, gerade in der Kostenquote sehr viel besser, weil sie viel digitalisierter sind. Sie sind nicht so ein wahnsinniger Riesenschiff, so ein Tanker, der nicht so schnell wenden kann, sondern es sind sie einfach, ich sag mal, state of the art, ne, kann man sagen. Und das gefällt mir ganz gut.
Kommen wir zu meinem Top der Woche, Marcel. Und das ist nicht die JAB Holding, sondern Peter Harf. Hast du von diesem Herrn schon mal gehört?
Nein.
Der hat vor 40 Jahren den Auftrag bekommen von der Familie Reimann, ja, da aus diesem ganzen Konstrukt der Bankesire, ja, also ein deutsches Chemieunternehmen, etwas Größeres zu machen. Und er hat es gemacht. Er hat Reckitt mit Bankesire fusioniert und das Geld dann in der JAB Holding gesammelt und hat 40 Jahre lang das gemacht und er hört jetzt auf. Er ist jetzt 78 Jahre, er übergibt die Leitung an seinen Stellvertreter Joachim Krerus sowie an Frank Engelen. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg mitgeteilt. Komisch, ja, dass sie in Luxemburg sitzen.
Das verstehe ich auch nicht.
Ja.
Verrückt.
Und wie sagt die Familie Reimann dazu? Peter ist der visionäre Gründer von JAB. Er verwandelte Bankesire in ein mittelständisches Chemie- und Industrieunternehmen mit Sitz in Deutschland und jetzt in eine führende globale Investmentfirma mit mehr als $40 Milliarden verwaltetem Kapital und einem weitreichenden Portfolio an Weltklasse-Konsumgütermarken. Im Namen der Familie möchte ich Peter für seine jahrzehntelange Freundschaft, bemerkenswerte Führung und Wertschöpfung danken. Und da kann man nur sagen, Hut ab. Also wenn man ein Chemieunternehmen, ein Mittelständler, schafft in JDE Peet's, Kering Dr. Pepper, Panera, dann haben wir Pratt dabei, Coty, ja, also das sind ja starke Marken und sie gehen ja jetzt ganz groß auf Animal Health, ja, auf dieses ganze Thema und er hat das einfach hervorragend gemacht und deswegen mein Top der Woche, Peter Harf, jemanden, von dem man wahrscheinlich so noch nie was gehört hat, aber der doch viele Milliarden bewegt hat.
Tatsächlich sehr großer Einfluss.
Ja.
Name hat. Und das ist doch schön, wenn so viel Wert geschaffen wird und auch für die Familie natürlich dankbar und auch im finanziellen Sinne. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Insofern, tolle Geschichte. Ich bin bei meinem Top der Woche auch bei einem Europäer und zwar einem, den man Aktien im Alltag doch recht häufig finden kann und zwar auf der Autobahn. Große LKWs, großes D, großes S, großes V, also DSV, das ist dieses Unternehmen, welches ja für die Logistik zuständig ist, sehr viele oder sehr großes auch europaweit tätig und ein dänisches Unternehmen ist. Und sie haben ja Ende letzten Jahres, im Laufe des letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie Schenker, Deutsche Bahn, DB Schenker übernehmen möchten. Und diese Übernahme ist jetzt erfolgreich abgeschlossen, Philipp. Nun strebt das Unternehmen die Weltmarktführerschaft an. Das ist in der Logistikbranche natürlich erstmal doch, ich sag mal, ein hohes Gut. Das ist ja auch die teuerste Übernahme oder generell die größte Übernahme, die es bisher gab in diesem Sektor. Und mit 160.000 Mitarbeitern in über 90 Ländern sind sie tatsächlich einer der größten. Die Übernahme kostete damals 14,3 Milliarden Euro. Davon gehen jetzt 100% an die Deutsche Bahn. Ne? Also die haben das Geld eingenommen und müssen jetzt natürlich da investieren innerhalb ihres Kernsegments und mal schauen, wie sie das nutzen. Die haben jetzt natürlich ein Problem bei der Deutschen Bahn, weil sie natürlich nicht mehr die Zahlen schön können von DB Schenker, weil das war ja immer so der Effekt, dass Schenker da wenigstens ein bisschen was Gutes dazu tun kann. Ja, und jetzt nach der Rekordübernahme, muss man sagen, könnte es sehr spannend werden, dass vor allen Dingen DSV hier weiter und weiter steigt für einen Zügliker. Auch hier, wie schon heute im Anfang der Folge mit CAT, ein Unternehmen, welches zumindest kurstechnisch auf einem, ich sag mal, Dauerlauf spezialisiert ist, jetzt mal ein paar Jahre in der Seitwärtsphase steckte, aber ansonsten immer ein sehr sportliches Aktienvehikel war, muss man auch sagen. Und insofern glaube ich, ist die Reise gewappnet für eine sehr starke Entwicklung der Dänen.
Spannende Sache auch wieder hier, ja. Also auch wieder so ein Unternehmen, über das man einfach nicht spricht, aber wenn man sich mal die Entwicklung anschaut langfristig, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Ich persönlich habe keinen Bezug dazu, außer ich sehe sie im Alltag. Und deswegen habe ich aktuell auch keine Meinung. Ja, es ist auch nicht irgendwie in meinem Horizont im großen Logistikbereich zu investieren. Ich habe Prologis mit Logistikimmobilien. Ich denke, DSV wird Prologis ganz gut kennen, aber kann total verstehen, was du sagst. Und jetzt sind die ja mit verantwortlich. Wusstest du, dass die einen Vertrag mit der Bundeswehr haben, Schenker, dass sie das Militär von A nach B logistisch führen, wenn der große Krieg ausbricht?
Ja.
Jetzt ist
DSV dafür verantwortlich.
DSV. Jetzt sind die Dänen. Ja. Auf denen ruht die Verantwortung.
Richtig. Wobei kann man eigentlich nur Chapeau sagen, denn tolle Leistung des europäischen, ich sag mal auch Hidden Champions, muss man sagen, weil natürlich nicht jeder diese Aktie kennt. Ne?
Aber schön, dass du sie mal mitgebracht hast. Ja. Kommen wir zum Einflop der Woche, Marcel, und das ist der Blackout in Spanien. Meines Erachtens nach darf sowas nicht passieren. Und das Allerschlimmste ist ja, bis heute gibt es keine Erklärung, wieso, weshalb und warum. Ja,
es hast war du nicht einen Stecker gezogen?
Ich war es nicht. Ich ziehe immer nur den Stecker an den Börsen, wenn ich nicht da bin.
Ja, gut.
Aber das mache ich nicht. Ja. Also, und in Spanien sei um 12.33 Uhr innerhalb von 5 Sekunden 15 Gigawatt Stromerzeugung ausgefallen. Wie geht denn das?
Wahnsinn, ne?
Einfach weg.
Ja, fort.
Das ist noch nie passiert, sagt Sanchez, und der Grund hätten Experten bislang nicht klären können. Es werden alle möglichen Gründe analysiert und ich wiederhole noch einmal, dass dabei keine Hypothese oder Möglichkeit ausgeschlossen wird. Betroffen vom Stromausfall waren auch Telekommunikation und Internet. Besonders gravierend sind die Folgen für den Verkehr. Das grundlegende Problem sind die Züge. Das Problem sind die Züge, Marcel. Wir sollten wieder mehr Verbrennerautos haben, genau. Sagte Sanchez am späten Abend. Im Land seien 35.000 Menschen aus über 100 Zügen befreit worden, in denen sie nach dem Stromausfall eingeschlossen waren. Das darf nicht passieren. Das ist also, da muss man auch mal seinen Strom so diversifizieren, dass nicht mal 15 Gigawatt einfach mal weg sind.
Ja, ist auch lebensgefährlich. Ne? Es sind natürlich auch einige gestorben. Gerade Krankenhäuser sind ja da doch recht wichtig, mit Strom zu versorgen. Aber natürlich auch andere Geschichten, die alle, ich sag mal, irgendwo jetzt auch im Netz hängen. Ne? Das ist ja keine Frage. Insofern, das muss, also deswegen auch die Cybersecurity-Aktien ganz gut gestiegen zuletzt, weil das natürlich auch ein Thema ist, was vielleicht ein Angriff gewesen sein könnte.
Vielleicht hat der Putin mal kurz das Licht an- und ausgemacht.
Wer auch immer es am Ende war, aber ist auf jeden Fall etwas, was nicht passieren sollte und deswegen auch da wieder mehr Investitionen in die Infrastruktur. Und das spricht ja dann schon wieder für all die, die dafür verantwortlich sind oder auch da mit, ich sag mal, Gewinne machen können. Und das könnte natürlich, wenn man mal schaut und das vielleicht auch nochmal ein Hinweis an die Community, gern mal schreiben, was ihr seht, wo hier vielleicht mehr und mehr Gewinner aus Europa da in dem Falle zu finden sind. Mein Flop der Woche ist Mutares. Ein Unternehmen, welches sich sehr stark, also so als Private Equity Unternehmen positioniert. Sie sind ein Small Cap und sind auch im SDAX gelistet gewesen oder sind es noch nach wie vor, aber sie drohen jetzt natürlich rauszufliegen, weil sie müssen die Bilanzvorlage verschieben und deswegen die Aktie natürlich stark zweistellig im Minus. Das ist nicht gern gesehen an den Börsen. Ne? Da werden auch Erinnerungen öfter mal wach, aber hier ist es nicht Betrug, sondern es sind die geprüfte Bilanz kann noch nicht wie geplant rausgegeben werden, weil hier der Wirtschaftsprüfer eben aufgrund von aufwendigen Prüfungen und Dokumentationen komplexer Sondersachverhalte nicht rechtzeitig fertig wird und deswegen gibt es einen neuen Termin am 20.05. Könnte die Aktie also dann auch wieder stabilisieren, wenn alles gut ausgeht. Der Ausschluss aus dem S-Tax könnte kurzfristig die Folge sein, muss aber auch in dem Fall noch nicht sein. Und interessant und warum Mutares für viele Anleger interessant ist.
Ich hatte sie früher mal, wo sie bei 10 Euro waren, wo ich mal angefangen habe meiner Börsenkarriere, da kannten wir uns noch nicht. Da hatte ich auch noch lange Haare und volles Haar.
Ja, das war aus wie Wolfgang Petri.
Genau, Wahnsinn. Und da wurden sie immer so als Dividendentitel angepriesen von manchen Finanzblättern.
Ja, das Besondere an dem Geschäftsmodell ist ja eher, dass sie so sanierungsbedürftige Unternehmen übernehmen und die dann quasi aufhübschen und dann,
ja. Sie kaufen abgelaufene Sachen und gucken, ob der Schimmel noch...
Ob man den wegkriegt.
Genau.
Ja. Ja, und den Teller ein bisschen waschen und dann wieder raushängen zum Verkauf. Ja, klares Geschäftsmodell.
Drehen wir um die Butter. Aber
man muss auch sagen, für viele, die keinen Nachfolger finden und da vielleicht auch in Schieflage sind und demzufolge können sie natürlich auch viel rausholen. Insofern ist das sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Und sie konzentrieren sich halt auf kleinere Unternehmen, also Mittelstand bis zu einer gewissen Größe. Das finde ich schon auch interessant. Muss ja auch gemacht werden. Ne? Und nur mal so, Unternehmensnachfolge ist ja ein Riesenthema. Ja, ich glaube, in Sachsen alleine sind ja Tausende von Unternehmen ohne Nachfolge, wo man vergeblich sucht, dass irgendjemand diese jeweiligen Unternehmen.
Das verstehe ich aber gar nicht, weil hier sind ja angeblich alle Ausländer, die uns hier die Jobs wegnehmen.
Ja, aber die Betriebe übernehmen sie nicht.
Die Betriebe übernehmen sie nicht. Nein, toll.
Also da, aber das ist tatsächlich immer spannend und für jeden, der sagt, ich
habe da jetzt mal Bock drauf.
Ich würde mich gern selbstständig machen, zum Beispiel, aber mir fehlt das Geschäftsmodell.
Dann lieber jetzt noch, bevor die neue Bundesregierung da ist, weil sonst müsst ihr Selbstständigen ja jetzt auch einzahlen.
Ne? Ah ja gut, ja, das kann sein. Aber gut, man kann sich auch als
die Rente Gesellschaft. Ist sicher. Danke, Marcel.
Ja,
glücklich. Dann mach ich mir ein T-Shirt. Wenn du einzahlst, schon mal,
ja,
danke,
das passiert
Marcel.
Zum Glück nicht, ja, auch bei der neuen Regierung.
Warte ab.
Nein, nur die nächste neue selbstständig.
Warte ab. Wenn es irgendwann passiert,
ich bleibe ein deswegen. Schon deswegen bleibe ich selbstständig, damit ich da ja nicht wieder raus und neu anfangen muss. Aber für jeden, der das will und vielleicht auch ein bisschen die finanziellen Background trotzdem hat, was weiß ich, geerbt oder sonst was, und dann ein gutes Unternehmen findet und ein Geschäftsmodell, was eh schon funktioniert, sollte sich da mal schlau machen. Denn ich habe das damals auch gemacht, habe mal geguckt, welche Unternehmen suchen eine Nachfolge. Gibt es auch Plattformen für, gerade auch staatlicherseits kann man da mal schauen. Ja, und hier und da kann man vielleicht einen ganz guten Blick machen.
War da was für dich dabei?
Ja, mir fehlt jetzt ja schon das finanzielle Backlog hätte mir schon gefehlt, da irgendwie was zu holen. Aber
wir werden uns schon einig. Da wechselst
aber
du
ich glaube, da gäbe es schon spannende, ich sag mal, Nachfolgen, die, ich sag mal, von Unternehmen, die einfach Hidden Champions, Mittelstand, die laufen, aber finden halt keinen neuen Nachfolger. Und das sollte man sich vielleicht auch mal anschauen. Mal so Exkurs.
Wenn ihr sowas mal gemacht habt, schreibt uns gerne mal in die oder an info@modernvalueinvesting.de oder auf Instagram. Wäre mal interessant, sich mal mit jemandem darüber zu unterhalten. Apropos unterhalten, der Stargast, der hier jeden Monat einmal dabei ist, ist der liebe Stefan von der Consorsbank.
Sag kurz was ihm.
Er ist the chief of everything dort. Ja, also er hat wirklich fundierte Meinung zum und er berät auch mit private Personen dort von der BNP.
Sein Hauptberuf ist eigentlich das, was wir auch gern machen würden wollen.
Genau.
Bezahlt also den Markt beobachten, analysieren, alles anschauen und dann natürlich Entscheidungen treffen.
Also erstens, warum Consorsbank? Weil du hast dein Depot da. Ich habe ein Depot da.
Schon allein das muss
meine nicht. Frau, mein Sohnemann.
Jetzt
und
aber.
Es ist einfach geil. Ja, und ganz ehrlich, ich zahle da zwar 1,5% Gebühren auf den Sparplan, 9,95 zuzüglich Spreads, auch wenn ich eine Aktie kaufe. Aber Marcel, ich kann es immer nur wieder sagen, die letzten Wochen waren ja auch etwas volatiler. Man konnte trotzdem handeln. Ja, und manche waren dann ja auch, nee, und geht wieder nicht. Das ist halt immer,
ja.
Wer mit nichts bezahlt, darf auch nichts erwarten.
Ne? Genau, wer jetzt ein Depot wechselt, kriegt sogar noch 200 Euro Prämie, also auch das vielleicht nicht ganz schlecht. Und die Stabilität ist, glaube ich, schon, es gibt natürlich andere Produkte noch, die sie noch anbieten. Ja,
Tagesgeld, die, ich sag mal, Festgeld.
Also, das Ganze rund machen.
Es ist für alle was dabei.
Das kann man so sagen.
Und man darf auch was erwarten, wenn man was zahlt.
Und erwarten kann man vom Stefan eben auch was.
Deswegen, Stefan, Trommelwirbel, jetzt bist du dran.
Ja, Donald Trump, 100 Tage im Amt. 100 Tage Chaos. So würde ich es mal ganz grob zusammenfassen, wenn ich es in wenigen Worten zusammenfassen müsste. Denn was wir bis jetzt gesehen haben, gerade in der US-Wirtschafts- und Handelspolitik, lässt sich in meinen Augen nicht wirklich anders beschreiben. Ja, und was der Markt davon hält, das haben wir ja in den letzten Wochen schmerzhaft, glaube ich, für viele erfahren müssen. Ich hatte bei der letzten Aufnahme ja kurz nach dem Liberation Day gesagt, für Schnäppchenjagd wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Wir sind dann im Zuge der Kurskorrektur nach unten nochmal weitere so gute 600, 700 Punkte gefallen. Die Einschätzung war also nicht ganz falsch, möchte ich mal in aller Bescheidenheit behaupten. Gleichzeitig muss man auch sagen, seitdem haben wir uns ein gutes Stück erholt. Wir sind in etwa wieder da, wo wir vor 4 Wochen waren, als wir zuletzt sprachen. Und das wirft jetzt natürlich die Frage auf, was machen wir jetzt? Ist die Korrektur vorbei? Geht's jetzt wieder weiter? Wird jetzt alles besser? Ist die Unsicherheit aus dem Markt raus? Wir glauben nein. Richtig ist, dass die Unsicherheit wahrscheinlich ein kleines bisschen zurückgegangen ist. Sie bleibt aber weiterhin hoch. Und was wir bis jetzt noch überhaupt nicht wirklich sehen und einschätzen können, glaube ich, sind die langfristigen und die reellen Auswirkungen, die daraus entstehen. Was man schon erahnen kann, ist, dass der amerikanische Verbraucher zunehmend unter Druck gerät. Die Stimmung fällt, die Inflationserwartung steigt. Wir sehen, dass Sparquoten wieder ein Stück weit ansteigen. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich anfängt abzuschwächen oder weiter letzten Endes sich auch abschwächt. Wir sehen, dass die Angst vor Jobverlust extreme Höhen erreicht, dass die Leute, die nur noch die Mindestzahlung auf ihren Kreditkarten leisten können, dass die massiv ansteigt und so viele andere kleine Datenpunkte mehr, die einfach zeigen, dass der US-Konsument unter Stress steht. Gleichzeitig sehen wir, dass Unternehmen ihre Ausblicke kassieren, weil einfach die Unsicherheit so extrem groß ist. Bis jetzt ist die Berichtssaison zwar nicht schlecht, aber wie gesagt, die Ausblicke, und das ist das Entscheidende, die werden halt im Augenblick kassiert und das ist jetzt für sich genommen, glaube ich, auch erstmal kein gutes Zeichen. Dann hatten wir heute die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Die war negativ, das erste Mal seit vielen Quartalen, die USA wieder mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Das ist natürlich ein bisschen verzerrt durch die extrem starken Importe, die wir gesehen haben im Vorfeld der Zollankündigung. Die kam ja nicht ganz unerwartet, das haben relativ viele Unternehmen quasi nochmal auf Vorrat bestellt. Das hat das ganze Bild natürlich ein kleines bisschen hier auch verzerrt. Wir gehen jedoch trotzdem davon aus, dass sich die Wirtschaftsleistung in den USA insgesamt auch im weiteren Jahresverlauf schwach zeigen wird. Wir glauben nicht an eine Rezession, aber an eine deutliche Abkühlung der Wirtschaftsleistung. Und das sind für den Aktienmarkt dann auch erstmal schlechte Nachrichten. Denn die Unternehmen im S&P haben immer noch Rekordmargen und historisch sind hohe Margen negativ korreliert zum Wirtschaftswachstum. Sprich, wenn die Wirtschaft sich abschwächt, fallen die Margen. Das macht insofern auch Sinn, als dass es für Unternehmen natürlich schwieriger ist, Preiserhöhungen durchzusetzen, wenn die Wirtschaft schwächelt, wenn der Konsument unter Druck steht. Und das sollte dann auch unterm Strich zu weiteren negativen Anpassungen führen auf der Gewinnseite. Der Markt hat, was die Gewinnerwartung angeht, für 2025 schon gutes Stück korrigiert. Da glauben wir, dass das auch einigermaßen realistische Level sind. Was wir allerdings nicht glauben, ist, dass die 2026er Gewinnschätzung, die für den S&P im Augenblick immer noch bei rund 10% liegen, dass die realistisch sind. Wir rechnen hier eher so mit von im Augenblick 4-5%. Also von der Warte her dürfte es eher an der Gewinnseite nochmal ein kleines bisschen Gegenwind geben und auf der Bewertungsseite sehen wir eigentlich nicht wirklich viel Luft nach oben. Hier ist der Markt immer noch oberhalb von langfristigen Durchschnitten bewertet. Hier sehen wir eigentlich vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Situation keine Luft nach oben. Eigentlich ganz im Gegenteil, was der Markt hier eigentlich wirklich nicht preist, ist, dass wir in eine Rezession laufen. Das ignoriert der Markt im Augenblick komplett. Das Risiko ist aber durchaus da. Dem bemessen wir im Augenblick schon eine Wahrscheinlichkeit von etwas über 30, vielleicht sogar 40% zu. Das heißt, dem sollte man sich bewusst sein, wenn man hier agiert, wenn man jetzt überlegt, ob man US-Aktien kaufen will. Denn historisch war eigentlich auch jeder Bärenmarkt so, dass wir einen deutlich stärkeren Rückgang bei der Bewertung gesehen haben, als das zuletzt der Fall ist, insbesondere auch im Verhältnis zum langfristigen Durchschnitt. Und vor allen Dingen fallen in der Rezession normalerweise auch die Gewinne. Und wie gesagt, beides haben wir im Markt hier nicht gesehen. Das heißt, wenn sich die Wirtschaft schwächer zeigt, als wir das im Augenblick glauben, spätestens dann sollten wir nochmal eine deutliche Bewegung nach unten sehen. Da werden wir wahrscheinlich die Tiefstände von vor rund 2 Wochen auch nach unten rausnehmen. Also das absolut ein Risiko, dessen sollte man sich bewusst sein. Wir bleiben insgesamt negativ auf den amerikanischen Aktienmarkt, neutral auf Aktien insgesamt, neutral auf Europa. Wir mögen weiterhin UK, Japan, chinesische Technologiewerte kann man sich auch angucken. Wenn man in Europa bleiben will, sehen unter anderem Finanzwerte, glaube ich, weiterhin ganz interessant aus. Also wer jetzt Geld aus den USA abzieht, da vielleicht auch an einer anderen Stelle jetzt auch nochmal Gewinne mitnehmen kann, der ist unter Umständen gut beraten, sich anderweitig umzuschauen, aber sicherlich auch ein Stück weit Pulver trocken zu halten. Denn wir glauben schon, dass es nochmal insgesamt attraktivere Einstiegsmöglichkeiten geben wird.
Philipp, kommen wir zu unserem Depotrückblick. Ja. Und der Monat war natürlich durchwachsen. Da ging also kurz zusammenfassend durch die Zollankündigung von Trump, die ja völlig irre waren, ging es stark nach unten. Und jetzt zwischenzeitlich hat sich die Börse schon wieder ganz gut erholt, immerhin. Mhm. Und deswegen das mal vielleicht nochmal zum großen Kontext. Philipp, was hast du gekauft? Wo hast du Gelegenheiten genutzt?
Marcel, ich sag mal so, ja, ich kriege ja einmal im Jahr meinen Unternehmensbonus von meinem Arbeitgeber.
Ja.
Und du, ich sag dir jetzt, welche Aktien ich gekauft habe und dann darfst du raten, in welchem Monat ich meinen Bonus kriege. Okay? Also diesen Monat habe ich gekauft. Microsoft, Linde, Marshall McLean, Arthur J. Gallagher und Inne. Was denkst du?
Ja, im April war jetzt, ne?
Könnte sein, ja. Sonst steht da ja immer nur Einkauf.
Ja.
Aber ich habe auch einen Verkauf getätigt und es war nämlich Evolution AB.
Aber jetzt erst kürzlich, ne?
Ja, gestern.
Aus den Quartalszahlen. Sag was dazu, ich habe nicht viel gelesen davon, weil mich die Aktie überhaupt nicht interessiert.
Die Quartalszahlen waren gar nicht schlecht. Also sie sind ein bisschen gewachsen, aber der Earnings Call hat mich nicht überzeugt. Sie haben weiterhin starke Margen. Du hast es das letzte Mal gesagt, dass ich immer sage, hier diese Margen. Ja, mein Gott, liebe Leute, sie haben die Margen, sie können die auch halten. Aber das große Problem ist, das Management hat, so habe ich den Call interpretiert, keine Ahnung, wie sie wachsen wollen, weil sie haben schon sehr, sehr viele Marktanteile, in einigen Märkten 45%, und die Regulatorik lässt dort einfach nicht zu, dass sie weiter wachsen.
Also Übernahmen tätigen können oder
so. Zum Beispiel, oder neue Produkte auch in den Markt bringen. Hm. Und das ist natürlich blöd, weil keiner möchte sagen, ach naja, ich habe schon dem Marktführer hierzu noch mehr Marktführerschaft verholfen. Und es ist ja auch immer so ein verpöntes Thema, zocken, nicht zocken etc. Ich finde, das sollte jeder selber machen. Natürlich muss man auch helfen bei Spielsucht etc. Aber ich habe so das Gefühl, ihnen fehlt so ein bisschen die Vision für das Unternehmen. Und du weißt selber, ich gucke ja nicht so oft rein. Habe ich mir jetzt das Pflaster abgezogen, rums, ja, und habe dafür Arthur J. Gallagher gekauft. Und hoffe, dass ich diese 20% Minus eher mit Arthur J. Gallagher aufholen werde als mit Evolution AB. Und deswegen ist das noch meine Spekulation diese Woche. Arthur J. Gallagher wird Stand heute Evolution AB bis Jahresende schlagen. Ja. Also wir haben den Rücksetzer, muss ich gleich noch aufschreiben.
Ist nicht unmutig.
Dann Marshall McLean, auch hier wieder Beta, tolles Wachstum. Die letzten Jahre bin natürlich zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen. Nach meinem Einstieg ging es um ein paar Prozent runter. Wie viele, das waren erfahrt ihr gleich. Microsoft musste ich nachkaufen, einfach langsam mal nach dem Rücksetzer. Und du weißt, ich kaufe ja einmal dann zu meinem Boni immer so eine Aktie. Einfach stumpfes Trumpf, nicht auf die Bewertung, nicht auf den Chart achten. Alphabet war es letztes Jahr, dieses Jahr ist es die Linde-Aktie geworden. Und eine kleine Position habe ich eröffnet bei Enel. Enel, Strom und Gas, 2/3 des Stroms kommen aus erneuerbaren Energien. Und warum Enel? Sie zahlen 7% Dividende, also ich erwarte jetzt hier nicht große Kurssprünge, aber Marcel, sie sind nicht groß in den USA tätig, sie sind global diversifiziert und ich höre ja einen Podcast mit Ulf Poschert und Dr. Daniel Stelter und da ging es auch diese Woche so ein bisschen um das Thema Energie und da hat der Dr. Daniel Stelter was ganz Interessantes gesagt. Energie ist Wohlstand. Und sie sind in den Emerging Markets stark aktiv, aber auch in den USA, auch in Südeuropa. Das ist jetzt keine Emerging Markets. Aber Energie ist Wohlstand. Und ich glaube, die Menschen lechzen immer nach Wohlstand. Und deswegen brauchen sie Energie. Ich sehe es ja auch hier. Ja, also man kommt aus der Wohnung, man kauft sich ein Haus. So, und jetzt sucht man nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Also dann gibt es LEDs, dann gibt es eine PV-Anlage, wo ich ja spare. Aber jetzt, ich merke, dass der Wohlstand steigt. Hier oben Klima, weil ich sage, naja, ich kann es mir jetzt leisten. Aufgrund der vorhandenen Energie, jetzt hier eine Klimaanlage loszulegen. Ja, das sind alles so Punkte. Ich kann das nachvollziehen. Wird eine kleine Position bleiben, werde ich auch nicht aufstocken. Aber Energie ist Wohlstand. Deswegen meine kleine Energiewohlstandsaktie aus den Emerging Markets ähnelt.
Okay, klang fast wie eine Rechtfertigung. Ja. Nein, ist doch in Ordnung, warum denn nicht? Sollte vielleicht auch nicht fehlen im Depot, ein bisschen Energie.
Und, wie war es denn
bei dir? Ja, also bei mir, ich hab ein paar Trades habe ich mitgemacht natürlich. Ich habe Hims & Hers, wie gesagt, gekauft, Anfang des Monats Aprils schon. Grail hatte ich ja letzte Woche schon gesagt gehabt, habe ich ja aufgestockt, weil ich eben nicht nur eine Aktie im Depot haben wollte, sondern den Anstieg nutzen möchte für ein bisschen mehr, um dann auch schnell Gewinne mitzunehmen. Und aus Oscar Health, naja, haben wir ja auch gerade eben schon drüber gesprochen, das sind meine drei Trades auf teilweise kurz- bis mittelfristige Basis. Und dann habe ich natürlich auch langfristige Investitionen getätigt, und zwar einmal Wolters Kluwer, als sie ja Mitte des Monats dann auch so ein bisschen ihren Boden gefunden haben. Da wollte ich dem auch wieder Beta, ne, das Thema Beta, also sprich eine sehr gewisse Stabilität und trotzdem Performance im Markt. Und da habe ich mir diese Aktie mal gegönnt. Dann habe ich noch die Alexandria Real Estate mir in mein Immobiliendepot gelegt, auch wenn die danach nochmal runtergekommen ist ein Stück weit. Aber ich finde da auf der Bewertung auch da wieder ordentliche Dividendenrendite, die wahrscheinlich auch haltbar sein dürfte. Und glaube auch, dass das langfristig, ich meine, die sind mit über 90%, ja, sind 90% belegt, hatten jetzt Mietverträge, die ausgelaufen sind und sind da auch gute Dinge, dass man mehr und mehr wieder hochkomplexe Gebäude und auch da Immobilien bereitstellt, die vermietet werden können, natürlich auch demzufolge zu einem guten Preis. Und jetzt ganz jung im Depot wieder zurück, und zwar Excel Service, ein Unternehmen, welches sich ja in dem ganzen Thema KI und auch Anwendung für Unternehmen sich damit beschäftigt, bereitstellt, und zwar auch, wenn jetzt, keine Ahnung, Unternehmen Berechnungen schreiben und so weiter, kann das eben, also mal vereinfacht gesagt, Excel Service mit deutlich leichteren Möglichkeiten und mit Erfahrung auch sehr stark, auch KI-getrieben natürlich abbilden und da nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen für die eigene Division in den Unternehmen. Und das ist eins der vielen Vorteile. Aber sind sie eben nicht nur bei Rechnungsstellen, sondern wirklich bei allem Möglichen, was man sich in so einem Ablauf von einem Unternehmen vorstellen kann, tätig. Man sollte sich das mal anschauen. Ist durchaus eine Aktie, die auch noch viel Potenzial hat, ordentlich wächst, starke Quartalzahlen. Ich bin glücklicherweise kurz vorher eingestiegen, konnte also den 8% Anstieg dann am Mittwoch auch mitnehmen. Und insofern bleibe ich hier sehr optimistisch. War ja schon mal investiert, habe dann mal Gewinne mitgenommen, weil ich es nicht mehr ganz so greifen konnte, ob sie jetzt auch, ich sag mal, mit dem Thema KI ja mitgehen oder ob die ersetzbar sind dadurch, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Sie können also die ganzen KI-Modelle und ganz, also egal auch welche, Sprachmodelle und so weiter, sehr gut nutzen, um ihr Geschäftsmodell sogar zu verbessern. Und das bleibt in meinen Augen dann immer noch spannend, weil natürlich jedes Unternehmen Effizienzen heben muss und dann kommt man eben zum Dienstleister, die deutlich günstiger sind, als wenn man es selber machen muss. Insofern eine langfristige Investition. Verkauft habe ich auch, und zwar Johnson & Johnson Anfang des Monats ja schon, aufgrund dessen, dass ich halt wieder auf dieser ja, zurück in ihre Korrektur waren. Doc Morris hatte ich ja eblos als Trade drin und Astera Labs war als Trade auch abgeschlossen. Demzufolge aber auch im Minus. Doc Morris war plus minus null in etwa.
Kommen wir zu deinem Top des Monats.
Ja, Top, also 3. ServiceNow hat gut Gas gegeben nach den Quartalszahlen, 16%. Vonovia 16,4%, kam aber auch vom relativen Tief, muss man sagen. Ich habe ja auch mal aufgestockt gehabt letzten Monat. Und Sterling mit 25,8% zeigt natürlich auch, dass sie wieder ja stabil dabei sind, Rechenzentren zu bauen.
Bei mir war es plus 16%, die heute erwähnte Trane Technologies, Broadcom 18% und CrowdStrike 25%, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, ist gut gelaufen. Ja, gerade auch durch diesen Stromausfall und alles ist, die sind so stabil, diese Branchen, weil sie halt tatsächlich, ja, egal was passiert.
Never, also, ever.
Auch ich sag mal, selbst wenn man Palo Alto hernimmt, finde ich klar, die sind nicht ganz so performance stark, aber sie haben alle sehr, sehr starke oder wichtige Use Cases für die Unternehmen und eigentlich unverzichtbar, muss man sagen.
Ich mache mal weiter mit meinen Flops.
Gern.
Paychecks, minus 11%.
Ja, den Hochs, muss man auch sagen.
Aber das ist sehr relativ ungewöhnlich für Paychecks, so ein Rücksetzer.
Nee, ich glaube, es war so ein unglückliches Timing, dass sie waren am Hoch, genau Ende letzten Monats, und jetzt haben sie halt mal korrigiert und da hat man halt einfach genau in diesem Monat, wo sonst vielleicht vom 15 zum 15 das gar keine Sau interessiert hätte, aber jetzt war es halt mal einfach im Timing unpassend.
LVMH minus 11%.
Nochmal schön runter. Ne?
Marshall McLean minus 11 nach meinem Einstieg.
14. Minus 14.
Minus 14,
Entschuldigung. Ja, aber ist ja heute schon wieder ein bisschen besser geworden.
Ach so. Wie ist es denn bei dir?
Ja, Enphase Energy minus 30%. Nochmal schön federn lassen. Da sieht es ja nicht ganz so gut aus. Ne? United Health ist ja stark eingebrochen. Diesen Monat 23,5% minus. Also dahingehend etwas jetzt auch bei mir im Depot minus. Und Hasi, also Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, ist um 18,6% gefallen. Aber hier vielleicht eine schöne Chance, um aufzustocken, denn auch da muss man sagen, ist die Bewertung eigentlich sehr entspannt.
Wie ist denn da eigentlich noch die, ich bin ja, habe ja kalte Hasenohren bekommen, 6,78% Dividende und sie haben sie erhöht, ne? Mhm. Noch, also sie scheinen die auch gut zahlen zu können. Da siehst du wieder, wenn der Hund von seinem Herrchen wegläuft, könnte hier eine wunderbare Chance sein.
Könnte.
Die Tops in deinem Depot, wie geht's denn dann?
Ja, es sind nach wie vor die drei gleichen, nur natürlich auf ein bisschen anderer Ebene. Amazon mit 324% auf Platz 3, Apple mit 331% knapp drüber und Nvidia mit 1550% weiterhin auf Platz 1, aber klar, die waren auch schon mal bei 2000%.
Stark. Bei mir Broadcom 223%, hätte ich niemals gedacht, Marcel. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass die so stark auch gestiegen sind, ist der Grund, warum ich sie. Ich glaube nicht, dass ich sie gehalten hätte, wenn sie jetzt irgendwie nur bei 10% oder so rumdümpeln würde. Aber die persönliche Dividendenrendite ist gut. Die Aktie ist mega gelaufen.
Ist ein Lock-in-Effekt, ja.
Das ist, ich gebe sie nicht wieder her. Constellation Energy, 284%, Energie ist Wohlstand. Und CrowdStrike, 723%.
Super.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich dieses Jahr noch einen Tenbagger erlebe damit. Dass, wenn das so weitergeht, also.
Man braucht nicht mehr viel bei dir, ne?
Nee, na, und, also, wären natürlich jetzt trotzdem durch 7, sondern durch 7, also 40% gut noch, ja, das wäre viel.
Ja, das stimmt, aber es klingt jetzt mehr als es.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass, sollten die Waffen hoffentlich bald schweigen in der Ukraine und es da irgendwie sich Richtung Frieden hin bewegen, dass unsere Kumpels aus Russland dann vermehrt noch so Cyberangriffe starten. Das ist jetzt
denke ich ja jetzt schon der Fall, ja.
Ja, ja, aber das ist, ich glaube, dann besinnen wir uns wieder dann gehen wir von Drone Shield Aktien wieder weg zu richtigen Aktien. Und ich glaube, dann ist Cybersecurity hier ein Riesenpunkt. Ich bin tatsächlich am Überlegen.
Ja, ich bin jetzt gespannt.
Was mache ich mit meiner RTX, mit meiner Raytheon Technologies Position? Weil man sieht ja schon, die Rücksetzer kommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, sie sind ein Rüstungskonzern aus den USA, Marcel. Und das wollte ich mit dir jetzt einfach mal kurz besprechen, weil was mir so ein bisschen Angst, oder was heißt nicht Angst, aber was mich
stutzig
macht, ist, wenn Donald Trump sagt, er sieht es, er hat das Gefühl, manchmal müsste man bei amerikanischen Waffen dann auch eingreifen, wenn die ins europäische Ausland zum Beispiel geliefert werden, also dass die Amerikaner dann entscheiden, im Ernstfall, was wir mit deren Waffensystemen machen dürfen. Ja, und er möchte sich so ein bisschen den Zugriff darauf nicht nehmen lassen. Und jetzt bin ich investiert seit dem 9. Oktober 2023, also keine 2 Jahre, und bin 57% im Plus. Und ich überlege, zu sagen, also erstmal ist Rüstung etwas, du bist ja auch jetzt nicht der Fan und zu sagen, du willst Rüstung in deinem Depot haben. Aber ich bin am überlegen, 57% für unter 2 Jahre ist eine starke Performance, ja. Also wir sind hier von über 25% pro Jahr. Ob man jetzt nicht einfach sagt, hier, das war eine schöne Zeit und man moved on und sucht sich was Neues. Die Aktie ist in der Nähe vom Allzeithoch. Ja, ich habe eine persönliche Dividendenrendite, also aktuell sind wir bei 2% Dividende. Meine ist bei, warte, ich gucke einmal kurz, bei 2,88. Was denkst du? Was würdest du machen jetzt in meiner Situation?
Ja, ich glaube, der Grund mit Trump und Co., das würde mich gar nicht so tangieren. Ich glaube, wäre mir egal, weil die paar Jahre, die jetzt im Amt ist, und das wird sich auch wieder ändern. Und nur weil das, also
ja,
heißt es auch nicht, dass Substanz drin ist, wenn er das so sagt, ne? Und dass dann auch, ich sag mal, dadurch Kunden abspringen, beziehungsweise, ich meine, am Ende sind es Produkte, die ja auch in der Verteidigung nicht ganz unnötig sind. Das heißt, darauf verzichten wird auch schwierig. Ich glaube, RTX ist da noch eins der, in meinen Augen, noch sinnigsten, weil Verteidigung natürlich auch immer Sinn macht, keine Frage. Verstehe den Punkt aus der rationalen Sicht, aber ich glaube, dass diese Aktien noch weiter stark steigen. Wir waren in den letzten Quartalszahlen, vielleicht auch mal noch
die
mal.
Waren, ich glaube, die schlecht, waren nicht ja, schlecht. Ne? Also 8% organisches Wachstum, 21% beim Aftermarket. Also sie machen ja auch Triebwerke für Luft- und Raumfahrt. Ja, da sind sie auch stark. Das auch das operative Einkommen ist um 18% gestiegen. Sie konnten die Marge erhöhen und auch der Backlog liegt bei 19 Milliarden Dollar. Ja, also das ist schon gut alles.
Ja. Ja, also
ich. Es ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen vergleichbar. Also weit hergeholt jetzt mit einer europäischen Airbus. Ja, sie machen zwar nicht die Flugzeuge, sie machen aber Ersatzteile, also die Turbinen zum Beispiel. Sind auch im Rüstungsbereich tätig. Mehr in den USA natürlich. Aber sie sagen natürlich auch, und dass die direkten Impacts haben. Ja, also allein die Tariffs, also die Zölle, die liegen ja bei, also sie haben jetzt einfach mal eine Assumption gemacht, dass sie sagen, Kanada und Mexiko 25%, das würde sie kosten 250 Millionen. China 145% und zurück auch 125% würde sie kosten 250%. Dann globales, diese reziproken Zölle, 10% würde sie kosten 300 Millionen und Stahl und Aluminium. Da sind ja 25% drauf, ja. Da haben wir dann nochmal 50 Millionen. Also, wir reden hier von für 750, 800 Millionen. Und 800 Millionen auf ist so das, was sie sagen, was passieren könnte, finde ich persönlich. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, wie ist denn das letztes Jahr das EBIT gewesen. Ja, also sorry, wir machen das jetzt gerade hier live, aber ich finde, es zeigt vielleicht auch mal so die Gedankengänge, die wir haben. Das EBIT letztes Jahr war, oder TTM, liegt jetzt bei 9 Milliarden. Also das heißt, wir hätten einen Umsatzrückgang von 10%. 800 Millionen. Wir wissen ja aber auch, dass sowas in Cashflows läuft. Ja, also ein Großteil davon. Und da muss man tatsächlich sagen, Marcel, der operative oder der Free Cashflow, ja, der liegt bei 7 Milliarden. Also das ist auch wieder stark. Ja. Aber es wären trotzdem 800 Millionen Dollar weniger. Und ich frage mich, wird die Dividende dann weiter erhöht? Wie ist es um die Rückbezahlbarkeit der Schulden natürlich auch? Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht in der Lage wäre, ein Unternehmen zu finden, das RTX schlagen kann. Jetzt auf der nahen Zukunft. Und ich bin mir nicht sicher, ob RTX auch den MSCI World schlagen wird. Oder den OneEgg Developed Markets, in welchen ich ja aktiv auch investiere jeden Monat.
Ja.
Also ist jetzt die Überlegung, auch, so dumm es jetzt klingt, einfach zu sagen, oder was heißt so dumm, oder zu sagen, komm, ich nehme das jetzt hier raus, die Position, investiere das zu entspannten 4% Dividendenrendite in den OneEgg Developed Markets, der ist ja auch ordentlich zurückgekommen. Ja? Der hat 10% gemacht. Seit dem Dip, wo er war. Also es sind alles so ein paar Punkte. Wie siehst du das?
Ja.
Meine war jetzt doch ein bisschen längerer Monolog.
Ja, ich bin bei dir. Also wenn die Stärke des Unternehmens, die Aktie ist, obwohl die Quartalszahlen waren, obwohl der Markt genau das alles schon weiß, ist die Aktie trotzdem von dem Tief von $112 rasch in wenigen Handelstagen wieder hoch auf 127. Das ist in meinen Augen schon eine gewisse Stärke, die hier auch demonstriert wird seitens des Marktes. Aber ich kann natürlich auch verstehen, jetzt aktuell nahe des Allzeithochs, dass man sagt, komm, ich nehme hier einfach was runter, wenn es nur ein Teil davon ist. Aber ich kann die Bauchschmerzen verstehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du noch einen anderen findest, der auch gut läuft oder vielleicht auch ein Dauerläufer ist und insofern da gar nicht so abhängig ist. Also
es wäre hier gefühlt 50%.
The Trend is your friend, würde ich jetzt sagen. Solange der nicht gebrochen ist, muss man vielleicht auch nicht verkaufen, aber das ist
Also ich muss dir sagen, ich verkaufe lieber aus einer Position der Stärke, anstatt dass sie vielleicht nochmal auf 52-Wochen-Tief fallen, auf die $100.
Absolut, ja klar. Also das verstehe ich natürlich. Also mach das. Mein Segen brauchst du ja dafür nicht. Sind ja auch
Am Ende mache ich das, was ich will.
Ja, eben. Aber nein, es macht Dann nimmst du halt vom Tisch. Ich meine, du musst ja auch wohlfühlen, wenn du sagst, da hast du ein bisschen Bauchschmerzen. Ich meine, im Zweifel tritt es ein und die Aktie fällt auf, keine Ahnung, 90 oder was weiß ich, dann kannst du ja auch wieder einsteigen im schlimmsten Fall, wenn du Lust drauf hast.
Ich glaube, das würde ich eben nicht.
Du vermisst sie dann nicht im Depot. Nee. Ja, dann haust du doch gleich raus. Also nicht gleich, aber morgen.
Gut. Also wenn ihr das auch Podcast hört, könnt, aber nein, ich warte jetzt mal noch das Wochenende ab.
Okay.
Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare.
Raus oder nicht raus?
Raus oder nicht raus? Nein, was würdet ihr machen? Ja. An meiner Stelle, ja? Und ich würde jetzt mal weitermachen mit meinen Flops.
Mhm.
Und da haben wir auf Platz, dem drittletzten Platz, Canadian Pacific, Kansas City, minus 20%, die Eisenbahn.
Aber starke Zahlen übrigens, starke Zahlen und Dividende erhöht.
Und da muss ich dir ehrlich sagen, Marcel, ich glaube, wenn man glaubt, dass Trump bald Geschichte ist, dann kann man das spielen mit einer Eisenbahnlinie, die von Kanada durch die USA bis nach Mexiko läuft. Ja, also das ist ein geiles Ding. Nächsten Monat, im nächsten Quartal werden wir sehen, wie die Zölle sich auf dieses Geschäftsmodell auswirken. Ich bin sehr confident, dass auch viel mehr heiße Luft ist. Warum? Weil sonst hätten sie die Dividende auch nicht erhöht.
Absolut, ja. Das ist ein Zeichen der Stärke, würde ich sagen.
Brookfield bin ich zu früh eingestiegen, bin aber trotzdem überzeugt. 22% ist mir eigentlich egal. Aber ich muss dir ehrlich sagen, meine Nummer 1, Novo, das minus 30%, das backt mich ein bisschen. Und deswegen bin ich am Überlegen, warum nicht bei RTX was runternehmen? Ja, und diese 55% bei Novo reinsetzen, um da auch die Position nochmal deutlich wieder, also es wäre mit wahrscheinlich die größte Position dann in meinem Depot, weil ich da schon oft nachgeschossen habe. Aber ich sehe kein Szenario, wo Novo Nordisk in 10 Jahren nicht mehr Geld verdient als heute. Ja, und sie wird nicht mehr gehandelt als eine Wachstumsaktie, sondern als eine Value-Aktie. Und ich könnte halt mit, sozusagen, ich hätte eine volle, freie Position übrig, könnte mir einen entspannten anderen Dauerläufer suchen, anstatt RTX.
Ja, kann ich nur unterstützen. Würde ich auch weiter und weiter aufstocken, weil da sehe ich auch wenig Probleme am Horizont.
Wie sind denn deine Flops?
Ja, meine sind eigentlich die altbekannten, ne? Also XP World Holdings mit 81%, Ameresco hat sich ja mittlerweile auch auf die 87% runtergeschossen. Mir immer noch eine Frage, warum überhaupt so extrem, klar, die Verschuldung ist hoch, aber so enorm krasser Abstieg. Naja, und am Ende natürlich Digital Turbine mit minus 95%, auch eher eine Depotleiche. Wie war denn die Depot-Performance diesen Monat?
Wir fangen ganz unten an. Unser Fonds minus 4,4%,
ja.
Gefolgt vom MSCI World mit minus 3,59%, dann kommst du mit minus 2,1%, dicht auf den Fersen ist dir der Eurostoxx. Da finde ich natürlich ganz interessant, dass alle immer gesagt haben, oh, jetzt musst du in Europa investieren und auch Europa kackt ab. Nach Europa kommt der komme ich. Mit minus 1,44%. Dann kommt The Future Starts Now, unsere Top 10. Mit plus 0,3. Und anschließend die Nasdaq hat alles zerschossen. Natürlich von den Tiefs. Jetzt wieder hoch mit plus 1,52%.
Immer eine Zeitbetrachtung, ja.
Ich habe ja schon gesagt. Also Novo, wäre sowas.
Also Kaufkandidat, ne?
Kaufkandidat und nachdem ich natürlich die neue Star Wars Serie jetzt schon wieder angefangen habe auf Disney Plus, wäre auch Disney eine Überlegung.
Nein, du zurück bei Disney. Ich bin ja eh immer noch enttäuscht und es sitzt immer noch tief, dass du bei Disney rausgegangen bist.
Ja, und deswegen, ich habe das neue Kreuzfahrtschiff von Disney auch gesehen auf Instagram.
Ich würde dich als neuer Aktionär nicht begrüßen wollen. Nee? Also wer so wenig dahinter steht, da bin ich ganz.
Aber bei $90?
Ja, das war nie ein Fehler, ne? Zwischen 80 und $90 kannst du kaufen. Klar, es ging auch wieder immer da zurück, davon abgesehen, aber so rein tendenziell ist das immer eine schöne Unterstützung, wo man immer wieder aufstocken kann. Und tatsächlich erinnert mich das daran, dass ich meinen Sparplan hätte wieder auflaufen lassen können. Naja, gut.
Wie ist es denn bei dir?
Ich habe drei Kaufkandidaten, die blinken. Und zwar zum einen der Manhattan Associate Wettbewerber SPS Commerce, die ja die ganzen Logistik- und Lieferketten, ich sag mal, digitalisieren und effizienter machen, auch natürlich wieder technologiegetrieben. Sie haben einen Unterschied zu Manhattan, und zwar, dass sie wachsen. Das ist schon mal gut, ja. Also die haben deutlich höhere Wachstumsraten. Sie haben eine wichtige Übernahme getätigt, die Zugriff auf zahlreiche neue Kunden ermöglichen, was natürlich dann wiederum für die nächsten Quartale und ich sag mal auch für die nächsten Jahre für Synergien sorgen kann. Und sie sind auch stark runtergekommen nach den Quartalszahlen vom letzten Mal. Das heißt, sie sind immer noch nicht wieder erholt und dafür haben sie aber eine recht gute Performance. Schau das gerne mal an, Philipp, was du sagst zu den aktuellen Aussichten. Mir gefällt das eigentlich recht gut und ich glaube, das ist ja auch so eine potenzielle, ich will jetzt nicht sagen Tenberger-Kandidat, aber schon einer der performance-orientiert sein könnte im Depot.
Ich gucke. Mhm. Aber hier, so sieht es bei mir bei Seeking Alpha gerade aus.
Ah.
Kommen wir später nochmal zurück.
Okay. Also, ja, es öffnet sich nicht viel. S&P Global ist ein weiteres Unternehmen, wo die Quartalszahlen waren wieder so stark. Und jetzt wollen die das ganze Thema Mobility ausgliedern, was ich ganz praktisch finde. Mobility war so, das habe ich auch mal geguckt, was heißt S&P mit Mobility zu tun. Es waren die Daten für die Automobilbranche, also was, wie sich da alles entwickelt und so weiter und so fort. Das wollen sie jetzt ausgliedern, weil sie meinen, dass S&P Mobility sich besser entwickelt auf eigenen Beinen und sie sich mehr auf das Hauptgeschäft konzentrieren wollen. Finde ich erstmal eine spannende Idee und vor allem auch die Quartalszahlen waren wieder sehr beachtlich. Und da die immer teuer sind und irgendwie, man kommt nicht rein, vielleicht muss man es einfach stumpf machen und da, ja, juckt der Kaufbutton. Und United Rentals nach wie vor finde ich immer noch spannend auf dem Niveau. Ich würde aber, glaube ich, eher S&P Global bevorzugen.
Dann haben wir doch schon deine Antwort, was nächsten Monat in deinem Depot sein wird. Kommen wir zur Investmentidee der Woche und du darfst anfangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, deins hat mich überrascht, aber gut, dann fange ich halt an. Und zwar ein Unternehmen, welches auch sehr gute Quartalszahlen gebracht hat und welches ich schon mal als Tenbäcker der Woche mitgebracht hatte, vor vielen, vielen Wochen. Und zwar ist das ja ein Unternehmen, welches sich nennt Shift for Payments. Und sie sind, ich sag mal, Zahlungsdienstleister, Zahlungsermöglicher vom Einzelhandel, Restaurants und so weiter, über Online-Shop, also überall, wo du selbst Gutscheinkarten und so weiter erstellen sie ganz speziell für betriebliche Sachen und sie sind wirklich stark am Wachsen. Das haben die Quartalszahlen gezeigt. Sie sind nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen um 12% gestiegen, danach wieder um 7% runtergekommen, weil sie eine Wandelanleihe bedient haben erstmal, was natürlich erstmal gut und klug ist insofern. Und sie sind fundamental top dastehen. Sie haben ein geringes KGV für, also das Kürzel ist vor, ne, also wie 4 auf Englisch. Ja, sie haben mit 7,25 Milliarden keine riesen Market Cap, haben aber trotzdem schon ordentlich Umsätze in den KGV von 16,6, also auch nicht wirklich hoch, machen Gewinne. Diese wachsen sehr stark. Sie haben die Prognose erhöht für 2025 und legen den Fokus auf internationales Wachstum. Mir gefällt hier irgendwie alles daran und vor allem auch die charttechnische Situation, denn seitdem ich sie damals mitgebracht habe, da war sie relativ teuer, aber ich wollte sie auch nicht vernachlässigen. Dann ist sie jetzt wieder runtergekommen auf die Trendlinie und von dort aus hat sie sich stabilisiert. Tatsächlich bin ich da auch sehr nah dran, diese Aktie einzusammeln. Ich finde die Bewertung einfach zu gut für das tolle Wachstum.
Klingt spannend. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir werden es tracken. Meine Idee ist S-Bucks, Starbucks und ich mache es fest an einem, also ich höre ja immer Mad Money in den USA oder was heißt immer, also sehr oft. Und Jim Cramer hat gesagt, Leute, es redet keiner mehr von Starbucks. Und das sind eigentlich die Momente, wo man sich die Aktien da mal genauer anschauen muss. Und er sagt, Brian Nickel, der CEO, der ehemalige CEO von Chipotle, als er Chipotle übernommen hat, war diese Aktie auch tot am Loch. Keiner hat mehr drüber geredet und keiner hat gedacht, dass dieses Unternehmen eine Zukunft hat. Und er hat ja dieses Unternehmen einmal auf links gedreht und wirklich gezeigt, dass er das kann. Und er sagt, beim Pferderennen sollte man auch manchmal auf den Jockey setzen und nicht auf das Pferd. Und Brian Nickel ist ein hervorragender Jockey, der jedes Pferd reiten kann. Also wenn man Starbucks haben wollte bei $120, dann wäre jetzt der Moment gekommen, sie bei 3% Dividende einzusacken, die wahrscheinlich nicht gekürzt wird. Die Bewertung sieht teuer aus, aber kann sich natürlich, wenn er das alles so umsetzt, sein Gewinnwachstum, wie er sich das vorstellt, relativieren. Und er ist mit der bestbezahlteste CEO 2024 gewesen in den USA, Marcel.
Verständlich.
Weißt du, wie viel?
Nein, weiß ich nicht.
In den 4 Monaten, in denen er 2024 tätig war, für Starbucks verdient hat.
Ich glaube, das war schon eine sehr hohe Summe. Ja.
$100 Millionen.
Ja.
Und damit alle jetzt hier sagen, was ist denn das? Ja.
Ja.
Also seine Gesamtvergütung belief sich auf $95,8 Millionen. Das sind umgerechnet 91 Millionen Euro. Also doch nicht so viel Fett.
Nee, es geht.
Die hat er vom 9. September bis Ende 2024 verdient. Während die Vergütung großteils in Form von Aktienzuteilung erfolgte, sein Grundgehalt beträgt und da muss ich sagen, war ich jetzt überrascht, gerade mal 58.000 Euro.
Oh, das ist gut.
Also hätte ich jetzt...
Ja, das ist ja immer ein Skin in the Game, ne?
Ja.
Also, da hat jemand Interesse dann
und
auch.
Und dann hat er aber Aktien im Wert von 86 Millionen Euro bekommen.
Nicht schlecht.
Das ist schon richtig viel, ja. Dazu hat er noch einen Antrittsbonus bekommen von 4,8 Millionen Euro. Und hier ist bei Business Insider einfach mal, dass man es mal gehört hat, ja. Das Paket enthielt außerdem 398.000 Euro an zusätzlichen Vergütungen, die laut den Unterlagen 137.000 Euro an vorübergehenden Wohnkosten enthalten. Er muss also sein Haus in Südkalifornien nicht verlassen, sondern ja. Er pendelt mit dem firmeneigenen Jet von Starbucks.
Vernünftig.
Ich frage mich, ob es da Starbucks-Kaffee gibt oder diesen Filterkaffee, diesen Pulverkaffee.
Ganz Nespresso, klar.
Genau. Dann Nickels, das Pendeln kostet das Unternehmen 69.000 Euro an Ausgaben im Zusammenhang mit seiner Nutzung des Starbucks-Flugzeugs für Reisen zwischen seinem Hauptsitz und seinem Wohnsitz. Ja, da wurden 18.000 Euro dann nochmal für aufgewandelt für die persönliche Nutzung des Flugzeugs. Und weiter geht's noch. Dazu hat er noch Krankenversicherung, kriegt er 6.000 Euro im Monat.
Wir wollen ja jetzt mal nicht neiden jetzt. Ne?
Nee. Ich finde es schon stark. Und weißt du, was sein physischer Schutz und Sicherheit kostet in 3 Monaten? 122.000 Euro.
Nicht schlecht.
Also das ist schon krass. Ne? Also
ja.
Ich sag mal so, ich persönlich würde nicht so ein CEO sein wollen. Also ich würde die 100 Millionen Aktien Starbucks nehmen.
Das ist...
Aber allein, was du an Privatleben aufgibst für sowas, ja. Also, wenn da jemand.
Das ist ein Fulltime-Job, ja.
Deswegen.
Meine Spekulation der Woche.
Oha, ja.
Ist das, ich glaube.
Herr Nickel nicht mehr da ist Ende des Jahres.
Ja, nein, oder? Das glaube ich nicht. Der wird sich nicht abschießen. Der ist super.
Ja.
Ich glaube sogar daran, dass zumindest Starbucks besser performen wird bis Ende des Jahres als Chipotle Mexican Grill. Was auch nicht ganz unmotiviert, weil die Chipotle Mexican Grill ja auch zuletzt ein bisschen runtergekommen ist und da auch, ich sag mal, bis zum Allzeithoch etwa 31% hätte. Insofern glaube ich trotzdem, dass S-Bucks da besser läuft. Und muss sagen, dass ich ein was nicht verstehe, Chipotle Mexican Grill will jetzt nach Mexiko expandieren. Und ich bin mir nicht sicher, Philipp, wenn mir jetzt US-Amerikaner zum Beispiel nach Deutschland mit deutscher Küche nach Deutschland expandieren, ob sie dann eben tatsächlich so Rouladen mit Klöße besser können als das Geheimatkost.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Domino's Pizza viele Pizzen in Italien verkauft.
Genau, ähnliches Prinzip. Und
oder Nudeln, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das neue, oder dass Brian Nickel, der CEO von Starbucks, diesen Move vielleicht nicht so gegangen ist, zu sagen, die Hausmaßkost der Mexikaner, das können die Amis besser. Finde ich mutig, diesen Schritt. Ja, aber das wäre meine Spekulation diese Woche.
Ja, ist notiert. Er will ja auch, also er macht viel.
Ja, ich will es aber nicht wissen, welche Farbe die Socken haben.
Vielleicht werde ich meine RTX dort rein ein bisschen.
In S-Bucks?
Hm?
Okay.
Und dann zwinge ich dich jede Woche, mir einen Kaffee mitzubringen. Und sag immer, Geld habe ich nicht dabei.
Ich muss ja immer Eiswürfel. Das ist ja im Prinzip immer Eiswürfel. Du kriegst ja
Schauen wir uns mal unsere Watchlist an und das Beta der Woche. Also die Top 10 sind alle da. R2J, Gallagher immer noch auf der 1, Walter Kluwers, Costco, Marshall McLean, Eli Lilly, auch stark runtergekommen jetzt.
Ja, jetzt nach den Quartalszahlen, ja, ist unter Druck geraten.
Brown & Brown, Hermes, nicht zu verwechseln mit Hermes, dem Logistikdienstleister.
Ja, die haben wenig Beta. also
sind das Murphy USA und Republic Services. Und wir haben uns dazu entschieden, wir werden in unserem Fonds, in unserem Wikifolio jetzt erstmal Novo Nordisk nochmal um 3% aufstocken, also Gesamtdepotvolumen wird auch hier nochmal die größte Position. Und Marcel, dann darfst du noch einen Kauf verkünden.
Ja, Brown & Brown. Wir nutzen diesen Rücksetzer nach den Quartalszahlen.
Fix the Frown und Rendite.
Man muss sagen, sie sind weiterhin exzellent darin, Unternehmen zu übernehmen, sie zu integrieren und dann auch daraus wieder mehr Profit zu schlagen. Das machen sie richtig gut und da stehen sie R2J Gallagher ein wenig nach. Insofern bleibt diese Branche weiter spannend und Brown & Brown, der kleine Rücksetzer, so kleiner aussieht. Also ist auch wieder
ein Versicherungsunternehmen globales.
Ja, genau. Also Versicherungsmakler-Tätigkeiten sind, glaube ich, wird sich weiterhin lohnen, auch diese Aktie im Depot zu halten.
Schauen wir uns mal kurz nochmal die Aktie an. Ja. Also in einem Jahr 32% Rendite, in 5 Jahren 200% und in 10 Jahren 586. Die Dividendenrendite ist gerade 0,45%. Also das ist wirklich nichts.
Ja, aber wer vor 10 Jahren eingestiegen wäre, hätte eine persönliche Dividendenrendite, die sich wahrscheinlich sehr hätte gut sehen lassen können.
Im Schnitt in den letzten 5 Jahren wurde die Dividende um 11% pro Jahr erhöht, seit 22%. Und schauen wir doch da einmal kurz rein, Marcel. Also, vor 10 Jahren, also jetzt haben wir eine Dividende im Quartal von 15 Dollar Cent und jetzt haben wir 6 vor 10 Jahren gehabt. Ja, also mehr als verdoppelt. Und da ist natürlich, steht der Tropfen hüllt den Stein.
Genau.
Ja, das muss man einfach so sagen.
Ja, und
sagen.
Dazu noch eine Performance, die richtig Spaß macht. Ne? Ja, eine Stabilität also, und eine Performance, die richtig Gas gibt.
Ach, vielleicht wird es auch das anstatt Starbucks. Schauen wir mal. Ich will eigentlich stumpf nach Beta kaufen. Ja, es gibt
immer einmal.
Deswegen machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Ja. Yeah. Sag's den Leuten. Sag's es.
Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.